S9Y Infocamp. Der inoffizielle Serendipity-Podcast mit Robert Lender und Matthias Mies.
Ja, herzlich willkommen zur Ausgabe 17 vom S9Y Infocamp Podcast. Ich habe mir zwei Gäste eingeladen. Da sind einmal der Robert.
Ja, hallo.
Und einmal der Matthias.
Hallo Dirk und Robert.
Und ich gebe jetzt mal weiter an die Leute, die es eigentlich machen.
Der Dirk hat das gerade spontan angeboten. Wir fanden das lustig.
Genau.
Sonst kloppen Robert und ich uns vorher immer hinter den Kulissen, wer die Anmoderation machen muss. Und das ist das. Das ist ganz gut, wenn der Dirk das mal macht.
Mhm. Jetzt seid ihr bei der nächsten Episode völlig frei.
Und aber beim nächsten sind wir gar nicht dabei, sondern das machen dann überhaupt nur die Gäste. Also.
Das ist ja oder auch so. Mal spannend.
Ja.
Oder Gäste, so. Nur Gäste eine Ausgabe machen lassen, das wäre auch mal spannend.
Ja. Gut, können wir gleich mal aufrufen zu einer solchen Aktion.
Nochmal hochoffiziell, unser Gast braucht sich nicht vorstellen, weil wir ihn schon alle kennen, er war schon mal zu Gast, das ist der Dirk Deimicke.
Mhm. Ja, hallo.
Wir wollen heute ein bisschen sprechen mit dem Dirk über unser Thema Webhosting und Serverumgebung, also ein bisschen erklären, was muss an Technik vorhanden sein, um einen Blog oder Serendipity-Blog speziell zu betreiben.
Ja, und nachdem das sozusagen absolut nicht mein Thema ist, werde ich vielleicht ein bisschen schweigen und dazwischen immer die dummen Fragen stellen.
Ich habe keine dummen Fragen, trau dich.
Ja, ich weiß eh, aber ich tue es trotzdem.
Außerdem ist das sehr wohl dein Thema. Du hast ja auch einen Webspace, oder nicht?
Ja, aber ich bin froh, dass es funktioniert. Und ja, aber ein, zwei Dinge habe ich schon dann auch anzumerken. Keine Angst, also mir fällt schon noch was ein.
Deswegen machen wir das Thema ja überhaupt, damit Leute, die anfragen. Wir hatten heute erst wieder eine Dame im Forum, die angefragt hat. Sie hat einen Webspace angemietet und kommt jetzt mit der Installation nicht zurecht. Und da habe ich so den Verdacht, da kommt vielleicht auch noch die eine oder andere Frage, was ist eigentlich PHP und sowas, ist da immer gern genommen. Und da machen wir heute einfach mal so einen Rundumschlag. Und wir haben beschlossen, am Anfang erklären wir mal so ein bisschen die Begriffe, wofür der Dirk total geeignet ist, so als Systemadministrator. Und das Begriffe soll sein, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Hosting-Formen. Weil wenn man auf so eine Webseite von so einem Webhoster geht, dann sieht man also merkwürdige Begriffe, mit denen man meistens nicht viel anfangen kann, wie Root-Server und V-Server und Shared-Hosting. Und was ist das eigentlich alles? Dirk, was ist ein Root-Server?
Das ist, ich versuche das Wort eigentlich mal nicht zu verwenden. Das ist ganz einfach. Ein Root-Server ist ein Server, der unter Linux läuft in der Regel oder kann auch unter Windows sein. Also ein Server, der im Netz steht und auf dem ein Betriebssystem läuft. Root-Server heißt er deswegen, weil der Nutzer, der diesen Server mietet oder ins Netz stellt, darauf Root-Berechtigung hat. Das heißt, dass der den administrieren kann. Bei Windows würde man sagen, das ist ein Administrator-User, der das kann, ein lokaler Administrator. Und wenn man Mieter eines Root-Servers ist, kann man den komplett so konfigurieren, wie man es für richtig hält.
Genauer gesagt, man kann nicht nur, man muss eigentlich normalerweise auch, ne?
Ja, genau. Also es gibt Root-Server, die vom Provider, bei dem man den mietet, noch mit unterstützt werden. Das nennt man dann Managed Root-Server. Aber ja, du hast recht, man muss den schon selber konfigurieren. Manche Provider bieten einen vorkonfigurierten Root-Server an, sodass man den direkt benutzen kann. Aber man kann auch Root-Server komplett neu selber installieren und die so einrichten, wie man es selber für richtig hält.
Und im Unterschied dazu ist ein wie heißt, glaube ich, Virtual Server, ne?
Korrekt.
Also das heißt, da bin ich mir nicht so ganz sicher, heißt das, dass der über eine virtuelle Maschine realisiert ist oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, exakt so ist es. Bei Linux nutzt man häufig KVM, das ist Kernel Virtual Machine. Oder Leute, die unter Mac arbeiten, können sowas nachbauen mit VMware Fusion oder mit VirtualBox. VirtualBox gibt es auch für Linux oder für Windows beispielsweise. Da kann man auf dem Rechner selber in einer virtuellen Umgebung weitere Betriebssysteme installieren. Das wäre ein V-Server.
Muss man sich so, wie sagt man, so kleinlieschenmäßig vielleicht so vorstellen, dass der eine Rechner, auf dem das alles passiert, simuliert praktisch oder tut so, als wäre er mehrere. Und das bedeutet, im Prinzip ist das ähnlich und deswegen erklären wir es gleich mit. wie das sogenannte Shared Hosting, was vermute ich mal die meistgenutzte Technik für Webhosting ist. Bei Shared Hosting heißt es ja auch normalerweise, liegen mehrere Benutzer auf ein und demselben Rechner. Das heißt, mehrere Webspaces teilen sich im Prinzip die technischen Ressourcen des Servers.
Das ist richtig, ja, ne? Ja, exakt. Also da läuft ein Webserver oder mehrere Instanzen eines Webservers. In diesem Webserver sind Virtual Hosts definiert, also virtuelle Hosts. Und dieser eine Webserver fungiert dann als Webserver für verschiedene Domains. Mhm. Und Shared Hosting heißt es halt, weil auf einem Rechner, das könnte auch ein Root-Server sein, sehr viele verschiedene Domains sich die Ressourcen teilen, eben sharen, ganz genau.
Und deswegen kann man dabei mitunter so lustige Überraschungen erleben, wie das, obwohl man selber im Prinzip gar nichts gemacht hat, beliebteste Fehlermeldung von Benutzern überhaupt, ich habe nichts gemacht. Mhm. Und man hat auch tatsächlich nichts gemacht, aber irgendein anderer Hosting-Bereich, der auf demselben Server liegt, hat im Prinzip zu viel Ressourcen angezapft und hat dadurch den kompletten Server abgeschossen. Das kommt vor.
Exakt.
Ist ein gutes Zeichen, würde ich sagen, dass man beim falschen Hoster ist oder dass da etwas merkwürdige Einstellungen vorhanden sind. Weil normalerweise sollte das eigentlich eher nicht passieren, oder?
Ja und nein. Also so die Verwaltung eines Servers kostet natürlich Zeit und was Zeit ist, kostet dann auch im Firmenumfeld Geld. Und deswegen versucht ein Provider natürlich einen Server auszulasten. Das versucht er sowohl, wenn er virtuelle Server, also vServer anbietet, wie auch, wenn er Shared Hosting betreibt, also verschiedenen Nutzern Zugriff auf den Webserver ermöglicht. Aber er versucht natürlich, die Auslastung so zu treiben, dass alle Teilnehmer auf diesem einen System genügend Ressourcen bekommen, um ihre Arbeit zu tun. Wenn man sich jetzt überlegt, dass das eine Domain vielleicht ganz besonders häufig aufgerufen wird und die anderen halt auch häufig aufgerufen werden wollen, dann ist das Ganze endlich. Also man kann nicht unendlich oft irgendwelche Sachen auf einem Server aufrufen oder betreiben, letzten Endes.
Ja, zumal ja auch bei den virtuellen Servern ist ja zum Beispiel auch so ist, ob ich nun 3 Server oder 10 Server auf einem physikalischen Server laufen lasse, davon hat der physikalische Server nicht mehr Ressourcen. Also die Leistungsfähigkeit des Servers bleibt gleich.
Ja, ganz
genau. Die wird auch nicht irgendwie, oder wird das aufgeteilt, dass man sagt, okay, die virtuelle Maschine kriegt so und so viel RAM, die kriegt so und so viel RAM, die kriegt so und so viel RAM, oder teilen die sich dennoch den gesamten?
Also es ist sehr, sehr häufig so, dass der RAM dediziert einer Maschine zugewiesen wird und vielleicht sogar einem Webangebot bei Shared Hosting zugewiesen wird, dass sich aber der Prozessor unter allen virtuellen Maschinen geteilt wird, weil man davon ausgeht, dass nicht alle Systeme zur gleichen Zeit die gleichen Lastanforderungen haben. Mhm. Das kann natürlich schiefgehen.
Ja, ist aber ja logisch, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass auf demselben Server nebeneinander jetzt beispielsweise, sagen wir mal, ein Webshop liegt, der eher, sagen wir mal, Besucherzahlen hat und damit auch Last erzeugt und daneben liegt eine statische Webseite, auf der alle 3 Tage mal ein Besucher kommt.
Insofern, genau.
Ist das nichts Böses, dass sie die Ressourcen einteilen, sondern es macht technisch gesehen Sinn.
Genau, oder man nimmt auf den gleichen Root-Server vielleicht einen Kunden, der in Amerika liegt und einen Kunden, der in Deutschland liegt und man denkt, dass die Lasten sich genau entgegengesetzt verhalten. Das heißt, wenn in Deutschland die Läden zumachen und die Last auf dem Server runtergeht, dann geht in Amerika die Last hoch, sodass man die Ressourcen dieses Servers optimal ausnutzt. Grenzen sind häufig durch den Speicher gesetzt, weil der Speicher halt nur einmal da ist. Man kann das überbuchen. Wenn man das überbucht, kann es halt zu einem unschönen Effekt kommen, dass alle Systeme gleichzeitig den ihnen zugewiesenen Speicher beanspruchen, dass die Maschine ins Swappen kommt. Und dann passiert genau das, was du gesagt hast, Matthias, dass das System unerträglich langsam wird und eigentlich gar nichts mehr geht.
Swappen, da stelle ich jetzt gleich die Laienfrage. Wenn ich sozusagen mir einen Webhoster sozusagen suche, dann weiß ich ja nicht sozusagen, wie der mit einem Shared Hosting umgeht. Gibt es da Fragen, die ich stellen könnte?
Kurz mal dazwischen, weil ich das gerade dachte, das wäre die Frage und ich glaube, dass das viele Leute sich gerade fragen, was eigentlich Swappen ist. Swappen ist, das müsste Dirk bitte korrigieren, wenn ich Unsinn erzähle, aber wenn der RAM-Speicher eines Rechners voll läuft oder voll zu laufen droht, dann kann der, um sich zu entlasten, in eine Datei Teile des RAM-Speichers schreiben. Das ist die sogenannte Swap-Datei und deswegen nennt man das Swappen, wenn der Prozess losgeht.
Genauso.
Und wenn das passiert, kann es ein bisschen zäh werden auf dem Rechner.
Genau, die Festplatte ist ungefähr Faktor 100, wenn nicht sogar höher, noch langsamer als der Arbeitsspeicher, also als der flüchtige Speicher. Und wenn der Rechner anfängt zu swappen, dann wird es halt sehr, 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 sehr langsam auf dem Server.
So. Was war jetzt nochmal das, was Robert fragen wollte, weil das hatte ich ja offensichtlich falsch verstanden, Entschuldigung.
Ja, meine Frage war sozusagen, ihr habt jetzt einiges drüber gesagt, sozusagen, wie ein Serverbetreiber sozusagen die Einstellungen vornehmen kann, damit das sozusagen besser funktioniert. Habe ich als Laie eine Möglichkeit, irgendwie rauszufinden, wie mein Webspace-Anbieter von Shared Hosting eine solche Aufteilung vornimmt? Also quasi die Qualität eines solchen Hostings in irgendeiner Weise schon vorab zu überprüfen oder zumindest nachfragen zu können mit 1, 2, 3 Fragen?
Das geht meines Erachtens leider nicht. So ein Hosting-Betreiber hat ja in der Regel nicht nur einen Server stehen, sondern vielleicht 100 oder vielleicht sogar noch mehr. Und wenn du bei dem ein Webpaket buchst, dann landest du auf einer dieser 100 Maschinen. Wie genau diese eine der 100 Maschinen ausgelastet ist, das kannst du im Vorfeld nicht feststellen.
Wobei es durchaus Hoster gibt, die irgendwo auf ihrer Webpräsenz so ein allgemeines Angebot formulieren, so nach dem Motto, unsere Server sind so und so ausgestattet und oft steht auch, habe ich auch schon gesehen zumindest, wie viele Kunden auf einen Server kommen. Mhm. Teilweise gibt es auch unterschiedliche Pakete, wo man... wenn man mehr zahlt, auf Servern mit weniger Benutzern gleichzeitig landet.
Ja.
Was durchaus ein Argument sein könnte, wenn man sagt, ich will ganz sicher sein, dass ich halbwegs ausfallsicher bin, dann macht es durchaus Sinn. Aber wie gesagt, vorher irgendwelche Garantien vorher, das gibt einem keine.
Es gab mal, ich weiß gar nicht, ob die noch so aktuell sind, die Domain webhostlist.de für Deutschland. Wo verschiedene Provider getestet werden und wo User Kommentare zu ihren Providern abgeben können. Und ich glaube, ein erster Ansatzpunkt wäre in jedem Fall mal zu schauen, wie Kunden mit diesem Provider, den man sich da ausgesucht hat, einverstanden sind, ob es da Kritikpunkte gibt.
Generell würde ich dazu sagen, wenn man sich unsicher ist, was man nun nehmen soll, da kommen wir auch später nochmal zu den Auswahlkriterien, aber so als Daumenregel sage ich immer, fragt jemanden. Geht nicht einfach selbst auf eigene Faust, wenn ihr keine Ahnung habt, davon los und guckt womöglich nach Preis oder sowas. Das geht in viel zu vielen Fällen in die Hose. Fragt irgendjemanden in Foren oder über Twitter oder so nach Empfehlungen. Das funktioniert recht gut.
Ja, genau.
Oder eben, was Dirk sagte, in so Vergleichsangebote gucken wie Webhostlist.
Bei Serendipity bietet sich natürlich an, im Forum nachzufragen, wenn man sich einen Provider ausgeschaut hat, ob es Leute im Forum gibt, die Erfahrung mit einem bestimmten Provider haben. Und in der Regel bekommt man da relativ schnell auch.
Oder halt einfach mal übers Forum suchen, ne? Ob es Postings gibt, wo man sagt, hier Probleme mit Provider A und sowas. Das geht vielleicht sogar noch schneller, als auf eine Antwort zu warten. Was ist für wen das Beste, steht bei uns im Skript. Also wer braucht was? Das kommt natürlich, Dirk, in erster Linie darauf an, was man will eigentlich, ne?
Ja, es kommt auf zwei Dinge an. Das die eine große Unterscheidung ist zwischen Shared Hosting und zwischen selber Betreiben eines Root oder eines V-Servers. Traue ich mir wirklich zu, einen Server im Internet, im bösen Internet, mit allen rechtlichen Konsequenzen selber zu betreiben? Das heißt, wenn jemand den Server hackt und wenn sich da jemand auf dem Server breit macht, weil ich da einen Fehler gemacht habe und von diesem Server aus Mist baut, dann stehe ich als allererster in der Haftung. Traue ich mir wirklich zu, unter diesen Bedingungen einen Server selber zu betreiben? Antwort darauf.
Und auch eben im Falle, dass tatsächlich was passiert, darauf zu reagieren, was da passiert, ne?
Ja, genau.
Das kommt ja auch dazu. Und was man auch nicht vergessen darf, der Server muss gar nicht unbedingt gehackt werden. Es reicht ja schon, dass man vielleicht mit gepflegtem Halbwissen da irgendwas fehlkonfiguriert hat und zack hat man irgendwie eine Spam-Schleuder aufgesetzt oder hat einen wunderbaren Server, wo alle möglichen Leute illegales Zeug hochladen können, ins Netz gehangen und ist dafür verantwortlich.
Du hast absolut recht, aber das hätte ich jetzt auch mit untergehackt tatsächlich noch verstanden. Also wir gibt es Leute, die von außen diesen Server nutzen können, ohne dass ich davon weiß oder die damit illegale Dinge tun können. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich einen Server so absichern kann, dass ich das vermeiden kann, sollte ich es besser direkt sein lassen und gar nicht erst versuchen.
Ja. Finde ich ganz, ganz wichtig, den Hinweis. Es gab, ich weiß nicht, wie akut das noch ist, aber früher gab es so, dass man in Linux-Newsgroups im Usenet war immer die Rede von den sogenannten von den Snowboardern. Dass dann irgendwie, weil es Mode war, einen eigenen Root-Server zu betreiben, was man im Übrigen durchaus auch machen kann. Ich werde jetzt nicht die Anleitung dafür erklären, aber man kann durchaus auch mit so einem Rechner im heimischen Wohnzimmer sowas anstellen. Und da gab es fürchterlich viele Fälle, wo halt Leute mit gepflegtem Halbwissen eine fehlkonfigurierte Kiste ans Netz gehängt haben und dann werden einige Herren da sehr schnell etwas unmutig drüber. Da muss man also echt davor warnen, wenn man sich nicht, also für meine Begriffe, wenn man nicht hundertprozentig sagen kann, ja, ich bin in der Lage, einen Server zu administrieren,
dann sollte man es auch nicht tun. Gibt es eigentlich einen Grund, beim Betrieb eines Serendipity-Blocks einen eigenen Server zu brauchen? Anstatt eines angemieteten Webspace?
Spezifisch auf Serendipity würde ich sagen, nein. Aber das weiß Dirk im Zweifelsfall besser.
Nehmen wir mal an, wir hätten ein Blog, was so erfolgreich ist, dass es für jedes Shared-Hosting-Angebot zu viele Zugriffe hat, weil es viel zu viel Datentransfer hat und weil es viel zu viel Systemressourcen benötigt. Dann macht es in jedem Fall Sinn, dass man einen einzelnen Server für ein einzelnes Blog betreibt. Aber dann bestünde auch immer noch die Möglichkeit, einen sogenannten Managed Server zu nehmen. Den haben wir nur kurz erwähnt. Das ist im Prinzip ein Server, den ich miete, wo der Provider mich unterstützt bei der Administration des Systems.
Aber
das ist also ein bisschen wie Fahrschule. Ne? Ich fahre selber, aber da sitzt noch einer daneben und guckt,
da reden wir schon von ordentlichen Zugriffszahlen, nehme ich mal an, oder? Dass ich dann sowas brauche.
Ja. Also richtig ordentlich Zugriffszahlen. Mir würde auf Anhieb jetzt mal keinen Block einfallen im Serendipity-Umfeld, was einen Server an die Leistungsgrenzen bringt.
Man sollte vielleicht auch nicht verschweigen, dass es auch ein paar Euro kostet. Ja. So ein Root-Server, ich weiß nicht, was im Moment für so einen Root-Server im Schnitt aufgerufen wird, aber es ist definitiv signifikant teurer als ein Webhosting-Paket.
Also einen Root-Server bekommt man momentan für 50 Euro im Monat rund. Beim vernünftigen Provider, ich sage bewusst beim vernünftigen Provider, über Auswahlkriterien kommen wir gleich nochmal ins Gespräch. 50 Euro ist was anderes als 5 Euro im Monat.
Das kommt, glaube ich, auch noch hinzu, dass bei Root-Servern sind selten so Dinge dabei, die in Webhosting-Paketen schon mal dazugehören. Beispielsweise bei den meisten Webhosting-Paketen gehört wenigstens eine Domain dazu. Das ist zum Beispiel bei Root-Servern, glaube ich, nicht unbedingt der Fall.
Oh, und bei den meisten Angeboten gibt es so Administrations-Frontends wie beispielsweise Plesk oder Configs, was im Regelfall bei solchen Root-Servern auch nicht dabei ist. Das kann man dazu mieten oder dazu kaufen, aber im Normalfall ist es nicht dabei. Man hat wirklich einen blanken Server, von dem man von außen zugreifen darf.
Ich glaube, wir können sagen, in 90, vielleicht sogar 95 oder noch mehr Prozent aller Fälle reicht für den Betrieb eines oder auch mehrerer Blogs ein durchschnittliches Webhosting-Paket, die es ja übrigens auch in verschiedenen Leistungsklassen gibt, völlig aus. Also ich wüsste, glaube ich, schon niemanden, der einen V-Server braucht. Ich glaube eher, dass das oft so ein, ich möchte sowas gerne haben, entweder als Statussymbol oder weil ich mir irgendeine Sache wünsche, die auf Shared Hosting nicht unbedingt geht. Aber auch da gibt es mittlerweile Shared Hosting-Lösungen, die man dann wählen kann. Dazu kommen wir aber auch später noch.
Es gibt einen guten Grund, der mir jetzt gerade eben einfällt. Und der gute Grund ist, wenn man zum Beispiel einen eigenen Podcast betreibt und man sehr, sehr häufig sendet und man hat so 60 Megabyte pro Datei oder pro Sendung und dann hat man zwei Formate rumliegen, dann hat man schon 120 Megabyte. Wenn man 8 Podcasts gemacht hat, hat man 1 Gigabyte geschafft. So Webspace-Angebote sind in der Regel endlich und genauso manchmal auch stark mit dem Speicherplatz. Und ein guter Grund für einen Root-Server oder für das Teilen eines Servers, man muss ihn ja nicht nur alleine betreiben, wäre, dass man den Speicherplatz braucht.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn jemand sagt, ich möchte den Komfort eines Root-Servers, aber ich kann das Ding nicht administrieren. dann sucht man sich andere Leute, die sagen, ich kann das und ich mache das auch und ist da dann sozusagen zu Gast und kann eben trotzdem ein paar Dinge mehr als in Shared Hosting Paketen. Wenn man so jemanden kennt, ist natürlich klasse und mit ein paar Leuten kann man natürlich so einen Root-Server auch eher mal finanzieren als allein.
So ein Root-Server trägt locker mal mehrere hundert Domains und wenn man sich jetzt überlegt, mehrere hundert mal 5 Euro, sagen wir nur 100 mal 5 Euro sind 500 Euro, der Server selber kostet 50 Euro, dann hat man vermeintlich 450 Euro Gewinn gemacht, aber man muss natürlich auch die Zeit noch einrechnen, die man damit verbringt, diesen Server zu warten und zu administrieren.
Ja, wie man es finanzieren kann, haben wir im vorigen Podcast ja ausführlich schon behandelt.
Also ich weiß einige Leute, die dieses Experiment vorgenommen haben, die gesagt haben, ich miete mir Root-Server und es gibt auch einige Leute, die das tatsächlich immer noch professionell anbieten und ich biete für andere Webspace, die aber davon abgesehen haben, weil sich der Aufwand, den sie treiben müssen, um die Kunden bei der Stange zu halten, nicht damit rechnet, was sie wirklich an Überschuss am Ende des Monats erwirtschaften.
Man muss einfach sagen, es gibt mittlerweile verdammt leistungsfähige Webspace-Pakete, auch mit gutem Service und all den anderen Dingen, die wir nachher noch nennen werden, die durchaus absolut bezahlbar sind.
Ja, vor allem.
Und insofern.
Vor allem, wenn man das selber betreibt und das selber anbietet, man muss sich überlegen, man hat Kunden, man muss Kunden zufriedenstellen. Man kann jetzt nicht sagen, ich arbeite 8 Stunden am Tag und in diesen 8 Stunden bin ich für Kunden nicht erreichbar. Also das ist schon mit allen Konsequenzen nicht, wie sagt man so schön, wirtschaftlich darstellbar.
Das ist, also kann ich bestätigen. Ich kenne jemanden recht gut. Das ist so mein Haushoster, zu dem ich einen guten Draht habe. Schönen Gruß, falls er zuhört, der Markus Hagel. Und das ist schon ein Job, wo man im 8-Stunden-Tag selten auskommt und Urlaub auch immer etwas schwieriger ist. Denke ich mal. Das ist ähnlich im Prinzip, wenn man eigenen Server betreibt. Vielleicht sprechen wir mal ein bisschen darüber, was denn nun das Webhosting leisten muss oder leisten sollte, um damit einen Serendipity-Blog zu betreiben. Der Dirk hat in unser Skript geschrieben, der Standard ist LAMP. Erklär mal, was LAMP ist, bitte, Dirk.
Also LAMP steht für Linux, Apache, MySQL und PHP. Da haben wir dann auch gleich schon die Kernkompetenzen, die Kernkomponenten, die so ein Webserver auszeichnen. Das eine ist ein Betriebssystem. In diesem Fall Linux. Es darf natürlich auch Windows sein, wenn man es machen möchte. Dann Apache als Webserver. Auch da gibt es andere Möglichkeiten. Man kann das auch mit dem IIS, also den Internet Information Server unter Windows betreiben oder mit Light HTTPD oder mit, wie heißt der noch, Nginx?
Nginx, ja. Genau. Da haben wir in der Vorbereitung ein bisschen geschwankt. Ich habe mal auf einem Linux-Rechner zu Hause mit Light HTTP probiert, weil jemand im Forum damit Probleme meldete. Das ist also, ich habe da keinen großen Unterschied gemerkt, das kann aber vielleicht ein Administrator eher beurteilen. Und Nginx, weiß ich nur, wird gerne auch in Kombination mit Apache verwendet. Aber viel mehr weiß ich dazu jetzt auch nicht zu sagen. Auch den meisten Hosting-Angeboten läuft, glaube ich, heute in Apache, oder?
Oh, ich mache eben das LAMP noch zu Ende. Was zwingend erforderlich ist für einen Serendipity-Block, ist eine Datenbank. Im LAMP-Stack ist halt da MySQL die Datenbank. Und PHP ist die Sprache, in der Serendipity geschrieben ist. Ohne PHP geht gar nichts. Da gibt es auch keinen Ersatz für.
Nee, das ist richtig. PHP muss sein. Noch geht... Das ist, glaube ich, eine relativ kürzlich vorgenommene Testinstallation, die wir hier in Datenform vorliegen haben. Noch ginge theoretisch PHP 4.1.2, aber bei den meisten Webhostern dürfte man heute schon PHP 5 vorfinden, denke ich.
Oh, 5.1, 5.2 oder sogar noch höher, genau. So Nginx nochmal von gerade, um das nochmal aufzugreifen. Nginx ist in Russland sehr, sehr aktiv und sehr, sehr weit verbreitet auf sehr großen Plattformen dort. Ich glaube, sogar weiter verbreitet als Apache. Nginx wird auch als Proxy benutzt und da eben auch in Verbindung mit Apache zusammen oder liefert statischen Content aus. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und ist ein sehr, sehr guter Webserver, der leider in unserem Breiten nicht so weit verbreitet ist, obwohl er in den Bereichen, die für uns interessant sind, deutlich leistungsfähiger wäre als Apache.
Vielleicht auch einfach eine Gewöhnungssache, ne? Jeder hat irgendwie, also die meisten Linux-Distributionen kommen ja auch mit bestenfalls vorinstalliertem Apache und dann muss man die anderen beiden eben nachträglich installieren oder auch noch von Hand einrichten und ja, das ist halt einfach auch durch diesen Begriff LAMP ist das sehr beliebt. Viele kennen vielleicht das XAMPP-Paket, was also eine Möglichkeit ist, sich unter Windows einen lokalen Webserver aufzusetzen, so als fertiges Paket zum Testen. Das ist vielleicht auch einfach der Grund, dass diese Begriffe so bekannt sind und dass deswegen Apache so verbreitet ist.
Und die meisten Anleitungen im Netz beziehen sich auch auf dem Apache, genauso wie sich die meisten Anleitungen im Netz auf MySQL beziehen. Das heißt nicht, dass es die besseren Produkte sind, sondern dass sie am weitesten verbreitet sind.
Ja, das ist wie mit Windows, OS X und Linux.
Exakt. Jedes System hat seine Stärken und seine Schwächen. Es hat nicht immer was mit Qualität zu tun, welches System da gewinnt.
Gut. Wenn wir schon mal dabei sind, was brauchen wir sonst noch? PHP sollte ein sogenanntes PHP-Modul vorhanden sein für die Bildverarbeitung. Das kann das recht bekannte Image Magic sein, das kann aber genauso gut auch die sogenannte GD-Library sein. Eine von beiden muss, glaube ich, da sein, ansonsten könnte das Block keine Bilder verarbeiten, also diese Erzeugung von Vorschaubildern und Bildern nachträglich noch in der Mediendatenbank bearbeiten, das ginge dann alles nicht.
Wenn man keine Bilder im Block hat, braucht man es auch nicht, aber es wird schon empfohlen, ja, das zu benutzen. Genau.
Ansonsten sehe ich jetzt spontan nichts, was ungewöhnlich wäre und worauf man hinweisen müsste mit Bezug auf PHP selbst. Ein bisschen gucken muss man bei der PHP-Konfiguration. Gleich das erste ist vielleicht auch das gefährlichste, das ist der sogenannte Safe Mode. Kannst du dir kurz erklären, was der Safe Mode ist und warum der so ja verrufen ist?
Falscher Fuß, nee, kann ich nicht erklären. Also ich glaube, das hat was mit Variablen überschreiben zu tun, aber
ich kann es auch nicht gut. Ich weiß nur, dass es Webhoster gibt, die diesen Safe Mode anschalten aus Sicherheitsgründen. Was der technisch genau macht, müsste jemand, den es interessiert, bitte googeln.
Guter Punkt.
Im Zusammenhang mit Serendipity habe ich da keine Erfahrungswerte. Ich weiß aber, dass es bei anderen Systemen öfter vorkommt, dass der Safe Mode Probleme macht.
Also der Safe Mode hat Probleme gemacht bei Spartacus. Also wenn man Spartacus nutzen möchte, um quasi Updates oder neue Plugins sozusagen online einzuspielen. Wenn er sozusagen on war, dann hat er das quasi verhindert. Ich glaube, in den neuesten Versionen hat Garvin irgendwie versucht, einen Workaround zu schaffen, aber das mit Vorsicht. Also das dürfte auch nicht immer sozusagen funktionieren. Also die bessere Möglichkeit wäre, wenn der Provider quasi anbietet, dass man den Safe Mode wieder auf quasi ausschalten kann, wenn er nicht schon per se ausgeschaltet ist.
Wollte ich gerade sagen, wobei man sollte, die wenigsten Provider habe ich so einen Eindruck, haben den überhaupt nicht.
Na, es gibt, also ich habe zumindest schon einige gefunden, die das sozusagen haben. Also ich denke mal, das wäre eine Variable oder eine PHP-INI-Konfiguration, auf die man auf alle Fälle achten sollte, wenn man mit Spartacus arbeiten möchte, dass das nicht der Fall ist. Oder zumindest mal nachfragen, wenn es nicht angegeben ist.
Generell eine Sache, auf die man gucken kann bei der Hoster-Auswahl, ist, ob man diese php.ini, das ist eine Konfigurationsdatei für PHP, ob man die überhaupt als Benutzer bearbeiten darf. Das darf man nämlich bei manchen Hostern nicht und dann hätte man eben auch keine Möglichkeit, da was zu erhöhen oder zu ändern. Und wenn man das kann, ist es zumindest schön, das zu haben.
Also ich glaube, einige Hoster erlauben zwar nicht die INI nicht direkt zu bearbeiten, aber was zum Beispiel meiner auch kann und was ich bei manchen anderen mitbekommen habe, es gibt sozusagen so ein Backend, über das man bestimmte Einstellungen in seinen Webspaces verändern kann. Und da gibt es öfters die Möglichkeit, auch da solche Einstellungen vorzunehmen. Aber das jetzt nur mal als Laie gesagt.
Das stimmt, das habe ich auch schon gesehen, dass die dann so ein eigenes Frontend bauen im Prinzip, worüber man das dann einstellen kann, einfach um zu vermeiden, dass jemand irgendwie per FTP an Konfigurationsdateien rumarbeiten muss, mit denen er sich nicht genau auskennt, die ein bestimmtes Format haben.
Also ich habe mal im Hintergrund gerade die php.net-Seite angesurft und da steht drin, dass der Safe Mode in PHP 5.3 deprecated ist, also veraltet ist und in PHP 5.4 komplett rausgeschmissen. Daher ist davon auszugehen, dass man ihn nicht mehr braucht heute.
Das Problem erledigt sich also über die Zeit von selbst. gibt noch ein drittes Thema, was wir hier auf dem Zettel haben, was ich auch deswegen ganz spannend finde, weil da gerne mal nachgefragt wird, was das eigentlich überhaupt ist. Dir, kannst du kurz erklären, was eigentlich Rechte sind oder Berechtigungen und warum das wichtig ist?
Wie soll ich es am einfachsten sagen? Ich weiß, man könnte es mit einem File-Server erklären. Das ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Es ist so, dass auf Unix-Systemen alle User verschiedene Berechtigungen haben. Und wenn man ein Verzeichnis erstellt, muss man sicherstellen, dass das im Serendipity-Umfeld zum Beispiel der Webserver auf bestimmte Verzeichnisse Berechtigung hat zu schreiben. Im Normalfall hat er das nämlich nicht. Also, ein bisschen weiter ausholen. Einen kleinen Augenblick. Sortieren.
Wir sagen vielleicht mal dazu, was vielleicht jetzt nicht jeder versteht. Auch der Webserver als solcher ist, der ist nicht ein Benutzer, aber es gibt einen Benutzer, der dem Webserver praktisch zugewiesen ist. Das ist zum Beispiel auch bei einigen Providern ein Problem, weil man da wird dann unterschieden zwischen den Berechtigungen des Webserver-Nutzers oder des PHP-Nutzers und den Berechtigungen des FTP-Nutzers. Und dann kann man in die Situation kommen, dass man Rechte, die man gerne verstellen würde, nicht verstellen kann. Aber das geht jetzt vielleicht auch nimmer zu weit.
Übrigens auch vielleicht ein Grund dafür, dass man einen Root-Server möchte, weil man da die Rechte frei vergeben kann. In der Regel ist es so, dass man als Kunde einen FTP-Zugang auf einen Webspace hat. Der User, mit dem man das macht, entspricht meistens irgendwie der Kundennummer. Und der User mit meiner Kundennummer darf auf bestimmte Verzeichnisse auf der Provider-Seite schreiben und Dateien hochladen. Und ist es so, dass das bei Unix ist so, dass nicht standardmäßig erlaubt ist, dass andere Nutzer diese Dateien überschreiben dürfen oder gar verändern dürfen. Daher muss man sicherstellen, dass der Webserver die Dateien, die ich da gerade hochgeladen habe, auch lesen darf, damit er sie später ausführen kann. Soweit.
Generell können wir vielleicht einfach sagen, es gibt so, gibt dann diese Zahlen, über die man dann immer stolpert. Diese Zahlenkombinationen sind im Prinzip verkürzte Schreibweisen der Berechtigungen. Ne, man sieht dann vielleicht schon mal 644 oder 755. Und das sind also kombinierte Zahlen, die aussagen, was ein bestimmter Benutzer mit dieser Datei oder diesem Verzeichnis machen darf und was nicht. Und ansonsten gehen wir vielleicht gar nicht weiter ins Detail, weil wir sind ja nicht im Unix-Grundkurs, aber diese Berechtigungen sind durchaus nicht ganz unwichtig. Also wenn bestimmte Fehler auftreten im Forum, dann gibt es schon immer so einen Pavlovschen Reflex zu sagen, das wird wahrscheinlich an Berechtigungen liegen und meistens liegt es dann daran, dass der Webserver auf ein Verzeichnis nicht schreiben zugreifen kann oder auf eine Datei nicht schreiben zugreifen kann. Das ist, glaube ich, die beliebteste Fehlerquelle im Zusammenhang mit Berechtigungen.
Ja, und auch der umgekehrte Fall, dass die Dateien, die der Webserver geschrieben hat, ich als Nutzer nicht löschen kann.
Ja.
Das kommt halt auch.
Berechtigungen übrigens waren der Grund für meinen letzten Providerwechsel. Das war also, da war so ein Zustand, wo das sehr umständlich war, Berechtigungen zu ändern, die man hätte ändern müssen. Und da hatte ich die Nase voll und habe mir einen anderen gesucht, bei dem das ein bisschen einfacher ging.
Das ist ein guter Punkt und da kommt auch der Support ins Spiel und da spielt dann auch vielleicht die Rolle bei der Provider-Auswahl, wie gut der Support bewertet wird, ob der solche Sachen auch macht.
Das wollten wir ja gleich nochmal erzählen, was man da, worauf man da gucken kann und sollte. Was haben wir dann noch so zum Thema Datenbanken? Da müssten wir jetzt eigentlich den Christian Köntop dabei haben als alten MySQL-Hasen. Ich persönlich würde so mehr aus dem Bauch heraus immer sagen, lieber eine echte Datenbank wie MySQL oder PostgreSQL als dieses SQLite. Aber da haben mir durchaus auch schon Leute gesagt, nö, das ist schon okay. Hast du Erfahrungswerte mit SQLite, Dirk?
Lieber SQLite, ja. So eine typische Radio-Erivan-Geschichte. Also es kommt drauf an.
Im Prinzip, ja.
Es kommt drauf an. Also MySQL ist gestartet als reine Tabellenverwaltung und war früher keine ernstzunehmende Datenbank. Und als Tabellenverwaltung hat sie das, was sie tun sollte, sehr, sehr gut getan. Nämlich einfach Daten in Tabellen abgelegt und darin auffindbar gemacht. Das ist auch das, was Serendipity tatsächlich braucht.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht erklären wir noch kurz, warum braucht das Ding eigentlich eine Datenbank? Im Prinzip wird das, was später im Block steht, also beispielsweise die Blog-Einträge, wird zunächst mal in einer Datenbanktabelle gespeichert und wird dann mithilfe von PHP, das ist nämlich das, was PHP bei der ganzen Geschichte macht, PHP erzeugt einerseits den Quellcode der Seiten und holt andererseits, kann man sagen, sich die Inhalte aus der Datenbank und setzt sie in die Seite als Baustein ein.
Genau.
Und das ist so der Punkt, wo eine Datenbank durchaus auch kritisch sein kann, weil wenn dieser Zugriff auf die Datenbank lange dauert oder wenn die Datenbank nicht ausfallsicher ist, dann kann es schon mal vorkommen, dass, wie man dann so schön sagt, der Datenbank, also der MySQL-Server spazieren gegangen ist und dann funktioniert das Block nicht. Mir fällt gerade nicht ein, wie dann die Fehlermeldung heißt, aber dann...
Das kann zum Beispiel sein, dass die maximale Anzahl an Verbindungen zu einer Datenbank überschritten wird. Da gibt es so eine lustige Fehlermeldung im Block, die da heißt Cannot Connect to Database, wo dann klar ist, dass das PHP, was das Block aufbauen soll, keine Daten aus der Datenbank beziehen kann zu dem.
So eine Fehlermeldung kann übrigens, habe ich neulich leider feststellen müssen, leider weil es auf einem Kundenserver geschah, auch ein Anzeichen sein, dass der Server nicht so ganz potent ausgestattet ist.
Aber dass er zu lange darauf wartet, dass die Datenbank antwortet, ne?
Genau. Auch gar nicht unbedingt, weil das in diesem einen Hosting passiert, sondern einfach, weil in einem anderen Hosting-Paket auf dem gleichen Server viel Last in dem Bereich entsteht oder irgendwie so funktionierte das da, glaube ich.
MySQL zum Beispiel, MySQL oder PostgreSQL sind Serverprogramme, die von außen, Datenbanken von außen ansprechbar machen. Bei Shared Hosting Providern ist es manchmal so, dass diese Datenbanken auf dedizierten Datenbank-Servern liegen tatsächlich und gar nicht auf dem Server, auf dem die Webseite liegt. Für Normal-User und Normalkunden ist es so, dass die Datenbank und der Webserver auf der gleichen Maschine.
Domain Factory macht das, glaube ich, so. Da liegen, glaube ich, die Datenbanken auf eigenen Servern. Was man vielleicht noch zu SQLite sagen sollte, was mich immer so ein bisschen daran stört, SQLite ist ja im Prinzip, liegt die Datenbank da ja in einer Datei, wenn ich das richtig erkläre. Ich weiß nicht, sind das Textdateien oder?
Nein, das ist eine Datenbankdatei in einem eigenen SQLite-eigenen Format.
Ja, und es kann halt sein, muss aber nicht, dass der Platz, den diese Datenbank belegt auf dem Webspace, dass die vom Platzlimit des Webspace abgeht. Und dann hätten wir dasselbe Problem, was Dirk angesprochen hat, mit dem Platzbedarf für Podcasts, dass man sich im Prinzip mit der Datenbank den eigenen Webspace voll macht. Es gibt aber genauso gut, glaube ich, auch Hosting-Angebote, wo der Speicherplatz für die MySQL-Datenbank vom Webspace-Paket abgeht oder
ganz genau. So. Also es ist beides eigentlich blöd. Oder könnte beides ein Grund sein, dass die der Speicherplatz auf dem Webspace vollläuft, genau.
Es gibt keine perfekte Datenbank.
Nein, aber es gibt Datenbanken, die relativ nah dran kommen. Zu SQLite ist vielleicht noch zu sagen, dass SQLite im Unterschied zu MySQL und PostgreSQL, dass da kein eigener Serverprozess läuft, sondern dass die PHP-Module selbst im Prinzip die komplette Logik enthalten, um auf diese Datei oder um aus dieser Datei die entsprechenden Daten herauszuziehen haben. Läuft aber kein separater Prozess zusätzlich.
Gut. Es muss nicht mehr Linux oder Unix sein, haben wir schon gesagt. Es gibt auch diese merkwürdigen Windows-Server, die aber, weiß nicht, ich wüsste jetzt keine Anteile, aber gefühlt würde ich denken, das ist auch eher in der Unterzahl bei gängigen Hostern. Diese ISS oder IIS heißen die, ne? ISS ist, glaube ich, die Raumstation.
Ja, genau. Ja, und wenn, dann sind es meistens ASP-Dateien, Active Server Pages, habt ihr bestimmt schon gesehen.
Ja, kennt man als Endung, ne, wenn bei einer Webseite am Ende nicht HTML, sondern ASP steht.
Dabei geht es im Blog-Umfeld eher selten anzutreffen.
Ja. ASP ist, glaube ich, sowas, kann man vielleicht ganz laienhaft sagen, ist sowas wie PHP von Microsoft. also auch im Prinzip eine serverseitige Möglichkeit, Inhalte dynamisch zu generieren. Mal ganz geschwollen ausgedrückt.
Ja, nee, ganz genau.
Gut. Was haben wir noch auf dem Zettel? HD Access Tipps.
Also wir müssen noch ein kleines Wort zu den beiden anderen Webservern erzählen, die ein bisschen unterschiedlich damit umgehen, wie Daten aufgerufen werden. Beim Apache ist es so, dass jeder Zugriff auf eine auf dem Webserver einen Prozess auf dem Serverblock, das ist jetzt ein bisschen sehr technisch gesprochen, dass so ein Apache-Server hat eine maximale Anzahl an Prozessen, die verarbeitet werden können. Wenn die voll sind, dann blockiert er und dann lässt er keine weiteren Zugriffe. Der neue User, der dagegen versucht, das Block aufzurufen, darauf warten, dass wieder ein Prozess frei wird.
Das würde ich im Prinzip so verstehen, dass der tendenziell in einem gewissen Ausmaß eher weniger tolerant gegen viele Zugriffe ist. Ist das richtig?
Exakt, so ist es. Also in der Standardkonfiguration. Man kann ihn anders konfigurieren. Nennt sich dann Fast-CGI. Dann wird das Ganze ein bisschen umgekehrt und da kann der auch anders damit umgehen, so wie das Light-HTTP und Nginx von Standard aus tun. Und dann geht das anders. Aber in der Standardkonfiguration ist es so, dass bei maximal 250 Prozessen dicht ist, dass dann jeder, der neu gegen das Block kommt, warten muss, bis wieder ein Prozess frei wird, um ihn bearbeiten zu können.
Okay.
Bei Light-HTTP und Nginx ist das ein bisschen anders. Da läuft es so, dass es einen Prozess gibt, der darauf wartet, dass das User versuchen, die Seite aufzurufen. Und sobald ein User die Seite aufruft, wird ein Tochterprozess aufgemacht, der im Prinzip die weitere Verarbeitung übernimmt. Dadurch gibt es diese künstliche Grenze von 150 Prozessen nicht und es können wesentlich mehr Daten verarbeitet werden.
Gut, dann sprechen wir vielleicht ganz kurz über die Datei mit dem Punkt, die es in jedem Serendipity-Blog gibt. Das ist die sogenannte HT-Access-Datei, die ich jetzt gar nicht großartig technisch erklären will, auch weil ich es gar nicht kann, ehrlich gesagt. Aber mit dieser Datei kann man im Prinzip auch als Benutzer ohne den berüchtigten Root-Zugriff, also als Nicht-Administrator, bestimmte Einstellungen am Webserver machen. Ich glaube, weißt du das, ist die HT-Access exklusiv für einen Apache? Oder gibt es das bei den anderen beiden auch?
Ich vermute, dass es die bei den anderen beiden auch gibt. Ursprünglich war sie mal gedacht, um in Webangebote einen Zugriffsschutz einzubauen. Und das ist stetig gewachsen, weil die Shared-Hosting-Anbieter Möglichkeiten bieten wollten, dass das Ganze konfigurierbar wird, was da passiert.
Ja, auch sehr bekannt sogar eigentlich die Datei, weil das oft als kann mir das heute kaum noch vorstellen, aber es scheint mal Webhoster gegeben zu haben, bei denen man auf diese Datei keinen Zugriff hatte. Und das Schöne daran ist halt, erstmal wird sie nicht benötigt für den Betrieb eines Serendipity, aber sie kann eine Menge schöner Dinge machen. Unter anderem die sogenannten suchmaschinenlesbaren URLs, die ja auch einfach benutzerlesbar sind. Und deswegen wird sie auch von Serendipity standardmäßig angelegt und verschiedene Einstellungen in der Konfiguration verändern sie auch. Eben zum Beispiel, wenn man diese suchmaschinenfreundlichen URLs anlegt. Man kann aber über diese Datei noch einiges mehr machen, wenn der Provider es erlaubt.
Man kann aber auch einiges kaputt machen oder, ja. Also, denke mal, das muss man sehr vorsichtig anfassen, was man da tut.
Und deswegen ist das Beispiel so schön, dass ich einfach nur erwähnen und in die Shownotes gepackt haben wollte. Das ist eine Beispiel-HD-Access, die aus dem HTML5 Boilerplate stammt. Und die ist sehr, sehr ausführlich kommentiert. Und deswegen wollte ich sie empfohlen haben, weil die ein bisschen zeigt, was man noch machen kann und was man mit der HD-Access aus einem Webspace eventuell noch rausholen kann, was hosterseitig nicht voreingestellt ist. Und das wollte ich empfohlen haben, da einfach mal reinzuschauen und sich ruhig mal dran zu trauen. Und das war's im Prinzip schon. Im Übrigen kann man damit auch Dinge einstellen, die im nächsten Bereich angesprochen werden, nämlich Performance.
Zuallererst mal,
das ist jetzt wieder
eine ganz fiese Eigenart, .htaccess, nämlich dass unter Linux Dateien, die mit einem Punkt anfangen, im Standard nicht angezeigt werden. Also es kann durchaus sein, dass man seinen FTP-Client erstmal so konfigurieren muss, dass er diese Dateien überhaupt anzeigt.
Das ist unter OS X auch der Fall. Also ich sehe sozusagen, wenn ich die Gesamtserendipity einpacke, quasi die ZIP-Datei auf meinem OS X, nicht die Access-Datei.
Und das Lustige ist, dass es da auch meines Wissens keine sehr simple Option gibt, diese Dateien anzeigen zu lassen, was man zum Beispiel, glaube ich, unter Windows sogar kann. Also mit einem kleinen Schalter und dann werden solche Dateien angezeigt.
Nein, also unter OS X gibt es eben FTP-Clients, wo man das quasi einstellen kann und dann sieht man es quasi auch, was auf der eigenen Festplatte liegt und dann weiß man auch, was man da verschiebt oder nicht verschiebt.
Das kann man, ja, wie Dirk schon sagt, das kann man eigentlich in den meisten FTP-Clients einstellen.
Ich wollte noch eins zur HG-Access sagen, so nebenbei, eines der netten Dinge, die man zum Beispiel machen kann, wenn man zum Beispiel von einem WordPress-Blog auf einen Serendipity-Blog wechselt und damit sich natürlich auch die insgesamt die URL-Struktur sozusagen ändert, dann kann man dann in der HG-Access-Datei natürlich auch sozusagen quasi Umleitungen machen. Also eine Umleitung im Sinne von, wenn etwas in der alten URL-Struktur auftaucht, dann leitet es quasi auf die neue URL-Struktur um und damit sind sozusagen quasi auch Links, die ich früher unter WordPress verwendet habe, auch noch unter Serendipity erreichbar.
Wobei man dazu sagen muss, glaube ich, zur Not bitte ich auch wieder Dirk einzuschreiten oder irgendjemand das in den Kommentaren zu korrigieren. Ich glaube, das geht nicht allein mit der HD-Access, sondern es muss zusätzlich das Apache-Modul Mod Rewrite laufen. Und das ist dasselbe, was auch für diese schönen URLs zuständig ist. Das ist nämlich im Grunde nichts anderes.
Also ist es.
Da wird also quasi die unschöne URL wird weitergeleitet bzw. umgeschrieben auf die schöne. Und genauso kann man eben auch Sachen machen, wenn man beispielsweise Seiten verschoben hat, was ja vorkommt, und man hat eingehende Links auf diese Seiten, dann kann die HD-Access dafür sorgen, dass Besucher, die noch dem alten Link gefolgt sind, dennoch auf die neue Seite umgeleitet werden. Und generell, also HD-Access-Tricks ist schon ein interessanter Google-Suchbegriff. Da kommt einiges zum Vorschein, da kann man viele lustige Dinge mitmachen, aber sich eben auch schnell in den Fuß schießen.
Leute, die einen Root oder einen V-Server haben, können das auch direkt in der Apache-Konfiguration angeben. Brauchen den Umweg über die HD-Access-Datei nicht tun.
Das ist richtig. Die ist, also im Prinzip ist das so eine, ja, habe ich glaube ich schon gesagt, Einstellung für Leute, die es eigentlich nicht
tun. Genau so ist es.
Was haben wir denn so zum Thema Performance? Hier steht Inhalt, Datenbank, Webserver. Das klingt, als sei das eine Frage für den Systemadministrator, Herr Deinke.
Zu dem Inhalt kann ich jetzt soweit gar nichts sagen. Bei der Daten
kann ich vielleicht gleich noch.
Wir dann fangen doch am besten mit Inhalt an.
Gut, jetzt mal, also der Punkt kommt von Dirk, das als Erklärung für die Hörer. Und ich hoffe, ich habe jetzt ungefähr verstanden, was Dirk damit meint. Was man zum Beispiel machen kann und heutzutage auch machen sollte, ist die gzip-komprimierte Auslieferung. Viele kennen vielleicht vom Windows-Rechner sogar dieses zip-Format, wo man halt mehrere Dateien in ein Archiv bündelt und das dann auch noch komprimiert. Und genauso kann ein Webserver eben HTML-Seiten, CSS-Dateien, JavaScript-Dateien und sowas komprimiert ausliefern. Und das beschleunigt eben den Seitenaufbau, weil weniger Daten übertragen werden. Das heißt, die Datei wird gepackt an den Browser übertragen und der entpackt sie quasi und kann sie dadurch schneller anzeigen. Das ist zum Beispiel im Inhaltsbereich ein Performance-Tipp, wobei man dazu sagen muss, dass gerade so Geschichten wie schneller Seitenaufbau und sowas, das hängt immer von vielen, vielen Faktoren ab. Und vieles davon läuft in einem Serendipity-Blog auch einfach über das Template. War das, was du meintest mit Performance-Inhalt?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann mich nicht daran erinnern, das da reingestellt zu haben, aber das hört sich sehr schlüssig an, ja.
Das klingt richtig, ja. Da weiß ich nicht, welcher Geist das reingeschrieben hat, aber das ist das, was mir zu Performance-Inhalt so einfällt. Ja. Das sind natürlich auch so Sachen wie, da fallen mir jetzt viele unbedarfte Anfängerfehler ein. Also man sollte zum Beispiel zusehen, dass man keine riesigen Bilder in seinen Blog haut.
Ja, genau.
Speziell sollte man nicht Folgendes machen, nämlich, das ist jetzt auch wieder ein zweischneidiges Schwert, weil es zum Beispiel bei Responsive Web Design sogar empfohlen wird, beziehungsweise fast Bedingung wird. Man sollte halt nicht ein Bild von, sagen wir mal, 4000 mal 3000 Pixeln, was direkt aus der Digitalkamera kommt, in seinen Blog-Eintrag einbauen. Das hat ja keinen Sinn, weil die wenigsten Blogs haben genug Platz vom Design her vorgesehen, um so ein Bild anzuzeigen. Und deswegen wird es in dem Fall eben nicht als Vorschaubild, was Serendipity normalerweise damit machen würde, sondern es wird einfach vom Browser, der Browser muss es quasi kleinrechnen. Sowas geht fürchterlich auf die Performance.
Ja, es muss auch noch übertragen werden, ne? Also das komplette Bild wird übertragen und es wird nur ein kleiner Ausschnitt davon angezeigt letzten Endes. Eine verkleinerte Version davon.
Vereinfacht gesagt, wenn man kleine Bilder in den Einträgen haben will, und das will man eigentlich unbedingt, dann entweder gleich klein einstellen oder eben die Funktion der Mediendatenbank nutzen, ein Vorschaubild erzeugen zu lassen. Das sind aber, da könnte ich jetzt wirklich stundenlang drüber reden, was man da machen kann, weil es einfach fürchterlich viel gibt, was man machen kann. Und das, da wir heute über den Server sprechen, sprechen wir vielleicht lieber über den Webserver und die Datenbank.
Ja gut, Datentransfers spielen natürlich schon eine große Rolle bei Performance. Und auch wenn du Responsive Web Design machst, du hast ja in der Regel ein größtes Design, was du dem zugrunde legst, oder? Mhm.
Also gut, es gibt natürlich den Ansatz, mit einem kleinen Design anzufangen, aber ich habe natürlich auch immer ein großes Design. Was ich meinte, ist halt, dass viele dieser Dinge, die man im Inhaltsbereich machen kann, sind nicht unbedingt die, die jeder Benutzer selbst einstellen kann oder einstellen. Also technisch einfach, ne? Nicht jeder kann sein eigenes Template anpassen. Nicht jeder traut sich an die HTAccess-Datei ran. Nicht jeder, na gut, Bildbearbeitung ist schon was ich jedem Benutzer zutrauen würde. Das ist aber einfach viel Wissen, was man in dem Bereich haben kann. Wobei.
Jetzt meint es dein 2K11-Design zum Beispiel, wenn ich das im Vollbild mache auf einem 1920x1200 Bildschirm, dann hat das trotzdem eine maximale Breite.
Ja, das ist.
Genau. Und auf diese maximale Breite sollte man vielleicht die Bilder reduzieren.
Ja, wobei. Wenn man das ganz toll machen will, gibt es noch einen anderen Trick, an dem ich schon seit ein paar Wochen an Grisha rumbaggere, ob er daraus mal ein Serendipity-Plugin machen mag. Da käme dann wieder die HTAccess-Datei ins Spiel. Und dann würde man das Bild im Prinzip in einer großen Version einbauen. Und wenn es von einem kleinen Bildschirm, also beispielsweise einem Smartphone, angefragt wird, dann wird serverseitig eine kleinere Version davon erzeugt. Und über die HTAccess-Datei auf diese kleinere Version umgeschrieben. Das hat eben den Vorteil, dass einerseits diese kleine Version ins Design passt und man trotzdem in den großen Versionen das große, schön hochauflösende Bild kriegt. Und andererseits eben auch den Vorteil, dass Smartphones, die ja normalerweise einen limitierten Datentarif haben, eben auch nur eine kleine Datei übertragen bekommen. Aber das ist leider nicht so ganz trivial umzusetzen, diese Technik. Deswegen hätte ich sehr so gerne Hallo Grisha als Serendipity-Plugin.
Das hieß aber auch, dass auf dem Server im Prinzip Last generiert wird, um die Bilder klein zu rechnen, richtig?
Ja, und da die gecached werden, wird auch zusätzlich Speicherplatz belegt.
Weil zwei wichtige Faktoren in dem Moment.
Ja, wobei das, es kommt auch an, wie man es einstellt, aber standardmäßig generiert der Bilder für eine ganz kleine Smartphone-Auflösung, für eine Tablet-Auflösung und für so einen durchschnittlichen Desktop-Rechner. Und das ist zumindest bei JPEG-Dateien, die ja recht gut komprimiert sind, es kommt natürlich immer darauf an, wenn du natürlich in jeden Eintrag 15 Bilder haust, dann hast du ganz schnell den Server voll, das ist klar. Das ist übrigens auch was, wo man gucken sollte. Ne? Also ich weiß, Bildergalerien sind schrecklich beliebt, aber mal so eben 15 Bilder in den Eintrag zu hauen, ist natürlich auch was am Seitenaufbau zieht, zumal dann jedes Bild eine eigene Anfrage an den Webserver darstellt. Und dann sind wir an dem Punkt, wo Browser eben nur eine bestimmte Anzahl von Anfragen gleichzeitig ausführen können und deswegen müssen andere warten. Und dann kommen so lustige Effekte, dass die Seite mal kurz ein bisschen nackt aussieht.
fällt mir auch noch was zum Thema Inhalt ein. Es wäre zum Beispiel auch möglich, dass man bei Serendipity im normalen Eintrag nur ein Bild hat und im erweiterten Eintrag weitere Bilder, sodass auf der Übersichtsseite des Blogs halt relativ wenige Daten sind, die zu übertragen sind. Und wenn ein Leser des Blogs der Beitrag interessiert, erst in dem Moment, wenn er auf erweiterten Eintrag klickt, bekommt er halt alle Bilder zu sehen.
Was man auch mit sehr langen Texten übrigens machen könnte, wobei bei Text jetzt die übertragene Datenmenge noch einigermaßen zu verkraften ist. Aber das wäre zum Beispiel was ich empfehlen würde, wenn jemand keine GZIP-Kompression auf dem Server zur Verfügung hat. Dann kann man sich die Startseite und die Übersichtsseiten ein bisschen sozusagen um die Ecke beschleunigen, indem man da einfach weniger Text anzeigen lässt und den vollen Eintrag erst auf Wunsch quasi.
Gut, dann sage ich schnell dazwischen, dass ich euch sehr aufmerksam zuhöre.
Schön, dass du noch da bist.
Ja, aber wie gesagt, da kann ich nicht viel beitragen, aber ich höre sehr aufmerksam zu und ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen werden es auch tun.
Was hatten wir denn jetzt? Ich will jetzt endlich mal das Inhaltsthema loswerden. Was war denn jetzt mit Webserver und Datenbank?
Genau, Webserver und Datenbank. Datenbank, dazu zu sagen, ist, dass Datenbanken dazu neigen, langsamer zu werden, wenn die Tabellen sehr, sehr lang werden. Also wenn man sehr viele Blog-Einträge hat oder wenn man sehr viele Kommentare hat, muss man halt entweder schauen, dass man bereinigt, was man nicht möchte, oder dass man den Datenbankserver befragt, welche Anfragen an den Datenbankserver langsam ausgeführt werden. Das ist das sogenannte Slow Query Log in MySQL zum Beispiel. Und dass man abhängig davon Tuning-Maßnahmen auf der Datenbank vornimmt.
Das ist. Wobei es. Sind es nicht öfters auch Log-Dateien, die man ja auch teilweise in die Datenbank umleiten kann, statt in ein Textfile, dass die dann auch Probleme bereiten, wenn sie zu lange zu groß wären?
Auch das?
Ja, Probleme in dem Sinne ja nicht, aber solche Logs werden halt, wie jetzt zum Beispiel von den Spam-Schutz-Plugins, über die wir vor ein paar Ausgaben gesprochen haben, die werden natürlich auch einfach sehr schnell sehr groß.
Genau, die müssen bereinigt werden und da muss dann vielleicht zwischenzeitlich auch mal die Datenbanktabelle gelöscht werden oder einfach ja komplett gelöscht werden. Der Malte hat auf meine Anregung hin ein Plugin geschrieben, das nennt sich DB Clean. Das DB Clean Plugin löscht gängige Datenbanktabellen, die ziemlich schnell ziemlich groß werden. Und alle Datenbanktabellen, die da drin sind, haben meist mit dem Statistik-Plugin zu tun. Dieses Statistik-Plugin zählt die Anzahl der Klicks und die Anzahl der Aufrufe des Blogs und zeigt nur die letzten 12 Monate an. Und eigentlich sind damit auch nur die Daten der letzten 12 Monate interessant. Alles, was darüber hinausgeht, sorgt einfach nur dafür, dass das Blog langsamer wird.
Wobei man natürlich dann auch noch sagen könnte und sollte, dass eine Alternative auch einfach ist, das Plugin nicht zu nutzen und Statistik über sowas wie Piwik zum Beispiel zu machen. Okay. Und dann aber Piwik auch bitte eine eigene Datenbank zu geben.
Genau. Ich sehe gerade in das DB Clean Plugin und da wird auch das Spamblock Log und das Spamblock HT Access, die Spamblock HT Access Tabelle bereinigt. Da kann man sagen, wie viele Tage man behalten möchte und die restlichen Daten werden dann. Bei meinem Blog war das mal ein massiver Performance-Faktor.
Ja, das ist klar. Kann man sich so vorstellen, dass mit der Zeit einfach die Datenbanktabellen immer umfangreicher werden und durch mehr Plugins zum Beispiel sich auch zumindest potenziell die Anzahl der Datenbanktabellen erhöht und mehr dauert halt länger wie immer.
Und gerade wenn man...
Soweit ich das sozusagen sehe, die meisten Plugins, die man ja auch irgendwann einmal wieder löscht, löschen aber nicht gleichzeitig auch den Inhalt aus der Datenbank raus. Ich glaube, da gibt es nur ein, zwei, die extra darauf hinweisen, aber es bleiben dann quasi eigentlich viele Daten übrig, obwohl das Plugin gar nicht mehr aktiv ist.
Das stimmt, aber das ist eher ein kosmetischer Fehler. Also Datenbanktabellen, die nicht benutzt werden, tragen auch nicht negativ zur Performance bei. Höchstens zum Platzbedarf und damit beim Shared Hoster dazu, dass mein Platz vollläuft vielleicht.
Okay.
Weil Datenbanktabellen, die sehr, sehr lang sind und die abgefragt werden, sorgen dafür, dass pro Abfrage halt mehr Zeit verwendet wird. Wenn so eine Datenbanktabelle in einer Abfrage sehr häufig zugegriffen wird, kann das schon zum echten Performance-Killer werden.
Gut. Und der Webserver?
Bei dem Web.
Was schrauben?
Ja, bei dem Webserver gibt es eine relativ einfache Möglichkeit, Performance rauszuholen. Die eine Möglichkeit ist, erstmal Serendipity anzuweisen, zu cachen. Das heißt, alles, was an Content ist, der sich wiederholt oder der sich nicht häufig ändert, der sollte vorinterpretiert abgelegt werden. Dazu dient das Template _C-Verzeichnis in Serendipity. Doch jetzt richtig, oder?
Ja, das kennen viele Leute vielleicht, weil wir das gerne mal im Forum empfehlen, das mal zu löschen, was man bedenkenlos machen kann.
Genau.
Aber damit löscht man eben auch diese zwischengespeicherte Kopie. Und da werden zum Beispiel auch vorkompilierte Versionen der Template-Dateien abgelegt. Also im Prinzip optimierte Fassungen dieser Dateien, die irgendwie schneller ausgeführt oder geparst werden können.
Die müssen dann halt vom Webserver nicht pro Aufruf wieder neu zusammengesetzt werden, sondern die werden einfach als es ist aus diesem Verzeichnis herausgelesen und direkt angeboten. Wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel, wenn man einen Root-Server und einen V-Server hat, bestünde die Möglichkeit, dieses Templates _C-Verzeichnis auf einmal RAM-Disk zu tun, also dass die Dateien im Speicher gehalten werden, sodass sie noch schneller zugegriffen werden können. Wir hatten das ganz am Anfang mal, Faktor 100 bis Faktor 1000 ist der Speicher schneller als die Festplatte. Und alles, was im Speicher ist, wird halt schneller abgearbeitet.
Und mir fällt noch ein, Malte ist da irgendwie auf einer Mission, was Caching angeht. Ich meine, ich habe da zumindest neulich im Forum was gelesen, dass da ist ihm irgendwas ein Dorn im Auge und da will er beigehen.
Blogartikel.
Aber was das?
Nach dem Blogartikel finden wir bestimmt noch raus, da hat er einen längeren Artikel zugeschrieben. Da waren einige sehr, sehr gute Ideen drin.
Ja, um einfach das Zwischenspeichern, noch zu verbessern und dann das ganze System ein bisschen schneller zu machen.
Oh, als letztes? Ich habe ein letztes und davor bist du.
Ich wollte fragen, ob du noch ein letztes hattest. Insofern leg ich los.
Ja, ein letztes noch. Auch der Webserver erzeugt Session-Dateien, die gerade in Bezug auf PHP zustande kommen. Diese Session-Dateien kann man und sollte man auch auf einer RAM-Disk ablegen. Und dann wird das Ganze auch noch schneller abgearbeitet. Aber dann ist man beim Webserver auch erstmal dabei, da zu sein. Wobei mir noch eine weitere Sache einfällt. Jetzt ein bisschen arg durcheinander. Ist der Webserver Lite HTTP dafür bekannt, dass er sehr, sehr schnell dabei ist, statischen Content auszuliefern, also Dinge, die sich nicht ändern. Wenn man viele, viele Bilder hat, ist es auf einen separaten Webserver auszulagern, dort aus in den Blog einzubauen.
Ist auch eine generelle Performance-Empfehlung. Es gibt ja diese, von Yahoo gibt es so eine Performance-Seite auf im Webangebot und da wird auch empfohlen, dass das aber wirklich dann mehr was für den Hochlastbereich, dass man eben bestimmte Dateien auf einen anderen Server auslegen soll, weil dann irgendwie die Abfrage der insgesamt für eine Seite benötigten Komponenten, die läuft dann schneller ab. Das ist aber vielleicht auch ähnlich wie diese RAM-Disk-Geschichten. Das ist schon eher was für den High-End-Bereich, weil man halt auch einfach die entsprechenden Möglichkeiten auf dem Server überhaupt braucht. Denn so eine RAM-Disk kann man ja nicht auf dem Shared Web-Hosting anlegen.
Ja, das
normalerweise.
Genau, das gilt generell im Gegensatz zu dem, was wir gerade über Datenbanktabellen gesagt haben, die zu groß werden, besteht das Tuning auf Serverseite eben daraus, dass man wirklich Zugriff auf den Server hat und da Konfigurationsdateien ändert.
Wir sollten vielleicht auch nochmal sagen, ich habe immer das Gefühl, vor Datenbank MySQL, da haben manche Leute ein bisschen Respekt vor. Kann ja auch verstehen. Ich verstehe auch immer nur die Hälfte von dem, was ich da mache, aber man sollte sich da ruhig mal rantrauen, weil man kann, wenn man direkt in die Datenbank geht, tatsächlich ein paar Sachen machen, die sonst nicht gehen. Und man kann auch ein paar Sachen schneller oder automatisiert machen. Also das ist schon was sich den ambitionierten Blogbetreiber lohnt. Und ganz toll ist natürlich, damit gehen wir nahtlos zum nächsten Thema, wenn man das sorglos machen kann, weil man immer ein tolles Backup hat. Und da haben wir den Punkt, Update und Backup. Wie am besten? Vielleicht erklären wir, wie überhaupt und warum überhaupt. Macht der Webhoster keine Backups? Die meisten schon.
Ich habe von einem Webhoster gehört, wo man das Rückspielen eines Backups mit 100 Franken bezahlen musste. Dann doch besser.
Sagst du kurz, wie viel das gerade in Euro so ungefähr ist? Für unsere Nicht-Schweizer
Zuhörer? 80 Euro, glaube ich.
Das ist.
Also 120 Franken sind 100 Euro. sind es rund ein bisschen über 80 Euro tatsächlich.
Also normalerweise würde ich bei jedem Webhoster erwarten, dass die Backups ihrer Server haben, auf die sie die Leute lassen, aber die sind eben nicht immer unbedingt für den Endbenutzer zugänglich. Und deswegen sollte man eventuell ab und zu mal selber mal was sichern.
Blogbetreiber, ohne dass man Zugriff auf den Server selber hat, gibt es zwei Sachen, die man sichern muss. Das eine sind die Dateien, das andere sind die Daten, um es mal ganz platt zu sagen. Die Dateien ist alles, was in dem Serendipity-Verzeichnis auf dem Server ist. Und die Daten sind alles, das ist alles das, was in der Datenbank ist.
Ja, also man kann durchaus ein paar Sachen, wenn man irgendwie sich mal 10 Minuten sparen muss, wenn man irgendwie dringend aus dem Haus muss. Es gibt ein paar Sachen, die kann man beim Datenbackup auslassen, wenn es schnell gehen soll. Also beispielsweise Template C müsste man nicht unbedingt sichern, weil die Dateien ohnehin irgendwann wieder neu angelegt werden. Ganz wichtig zu sichern ist immer alles, was man selber hinzugefügt hat. Also wenn man Bilder in die Mediendatenbank hochgeladen hat oder auch andere Dateien in die Mediendatenbank hochgeladen hat. Das liegt im Verzeichnis Uploads und das sollte man unbedingt sichern. Oder wenn man ein eigenes Template hat, das im Templates-Verzeichnis liegt, auch das sollte man unbedingt sichern. Das sind auch so die Sachen, die ich vielleicht empfehlen würde, vor einem Update mal zu sichern.
Ja, plus eventuell die Konfigurationsdatei noch, die man sichern sollte, wo eben drinsteht, welche Datenbank man benutzt und wie die konfiguriert ist. Dann hat man eigentlich...
HD-Access?
Genau.
Entschuldigung, HD-Access, gerade wenn man die mit den tollen Tipps vom HTML5 Boilerplate angepasst hat, die unbedingt sichern?
Oder...
Ich wollte nur, also wenn man die Zeit hat, wir haben ja keine nicht pauschal abgerechneten Internetzugänge mehr zu Hause, im Prinzip einfach das komplette Verzeichnis einmal lokal zwischensichern und dann kann man es zusammenpacken, wenn man Platz sparen will, aber da ist man auf der sicheren Seite.
Genau, oder man benutzt ein Plugin, das nennt sich Backup Interface oder Serendipity underscore Event underscore Backup. Das macht.
Genau, das wollte ich fragen, ob Sie Erfahrungen damit habt.
Nein.
Okay.
Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich mache keine Backups, weil mein Webhoster macht welche für mich und ich kann auf die auch zugreifen sogar. Und vor Updates bin ich immer ganz mutig und sage, es wird schon schief gehen.
Was ist ja bei Serendipity eigentlich meistens auch tut, im positiven Sinne.
Du, ich kreuzige mal kurz, kann keiner sehen, meine Finger, weil mir ist seit Version 0,6 kein Update schief gegangen.
Das gleiche hier. Kann ich auch genauso unterschreiben.
Ja, yep. Ein bisschen später erst, aber 0,8, aber seither auch eigentlich zu 99,9%.
Liegt auch im Prinzip daran, weil man eigentlich beim Updaten nichts überschreiben kann. Also beim Update wird halt nichts gelöscht. Wie sichert man normalerweise die Datenbank? Meistens gibt es beim Webhoster dann ein Interface. Gerne ist das mal das berühmte phpMyAdmin. Und darüber kann man einen sogenannten Dump machen. Das ist dann im Prinzip ein Export der Datenbank in eine downloadbare Datei, kann man sagen.
Das ist eine riesengroße SQL-Datei, in der die Befehle drinstehen, die benötigt werden, um den Datenstand in der Datenbank wiederherzustellen.
Die Größe kommt darauf an, wie groß die Datenbank überhaupt ist.
Und kann ein Problem geben, diese auch wieder einzuspielen. Normalerweise werden Webserver so konfiguriert, dass sie alle Requests, die länger laufen als 30 Sekunden, abbrechen oder länger als eine bestimmte Zeit laufen, abbrechen. Wenn man einen riesen Datenbankdump zieht und den versucht, später über phpMyAdmin wieder einzuspielen, weil man ein Problem hat, kann das sein, dass das länger als diese Zeitspanne, die konfiguriert ist, dauert, der Import nicht mehr möglich ist. Dann muss man den Provider bemühen.
Wobei man, das könnte von der Version abhängen, aber theoretisch kann man bei phpMyAdmin auch den Export, glaube ich, aufteilen. Und man kann sich die Datei auch gepackt exportieren lassen. Also auch wieder mit gzip oder was halt serverseitig vorhanden ist, wobei ich nicht weiß, aber nicht glaube, dass man die gepackt auch wieder importieren kann. Das geht, glaube ich, nicht, ne?
Man kann sich
mal gucken.
Ich klicke hier gerade im phpMyAdmin rum. In der aktuellen phpMyAdmin-Version kann man sie auch tatsächlich gepackt hochladen und importieren lassen.
Das ist doch schon mal schick. Es gibt auch andere Interfaces, muss man dazu sagen, um eine Datenbank zu verwalten, aber PHP MyAdmin dürfte das meist benutzte bei Webhostern sein.
Gleich dazu.
Und damit.
Ja. Entschuldigung. Hm?
Also man kann mit PHP MyAdmin natürlich noch mehr machen als Import, Export und so weiter. Das kann man auch nehmen, um an den Datenbanktabellen rumzu, das hätte ich fast fuschen gesagt, also zu modifizieren. Und das war eigentlich alles, was ich kurz einwerfen wollte.
Also wichtig ist, dass das nicht nur die Hochladezeit zählt, sondern auch die Ausführzeit, die die Datenbank braucht, um diese Daten. Alleine hochladen alleine kann man natürlich mit ZIP-Dateien oder mit gepackt komprimierten Dateien verringern, aber auf dem Webserver muss die Datei auch wieder ausgepackt werden und die Daten müssen in die Datenbank eingespielt werden, was relativ lange.
Okay. Gut. Sollen wir erzählen, wie man ein Update macht? Das Wichtigste ist ja eigentlich erstmal, dass man das Update überhaupt macht. Und zwar möglichst, wenn eine neue Serendipity-Version stabil erscheint, dann relativ zügig doch bitte aktualisieren. Es könnte sein, dass irgendwelche Sicherheitslücken gefixt worden oder irgendwelche neuen tollen Features zur Verfügung gestellt werden. Wobei, wenn tatsächlich das ein sicherheitskritischer Release ist, dann weist Garvin üblicherweise im Ankündigungsblock Eintrag extra darauf hin. Was ich noch sehr wichtig finde zu erwähnen, weil es scheinbar öfter mal Leute glauben, es gibt diese sogenannten Ein-Klick-Installationen bei vielen Webhostern. Das heißt, die haben dann ein vorbereitetes Serendipity und man muss im Prinzip nur in dieser Verwaltungsoberfläche des Webspace einen Klick machen und dann ist Serendipity installiert. Ich rate davon gerne generell ab, weil diese Versionen leider oft veraltet sind. Und das liegt dann daran, dass sie einfach, dass es Pakete der dem Server zugrunde liegenden Linux-Distribution sind und die sind nicht immer ganz brandaktuell. Kommt ein bisschen auf die Distribution drauf an, aber kommt vor, dass sie halt alt sind. Und vor allen Dingen, es gibt Leute, die denken, dass sich diese Ein-Klick-Installationen selbst aktualisieren. Dass die irgendwie vom Provider gesteuert werden. Das ist nicht der Fall. Das ist also nur, die Erstinstallation kostet sozusagen einen Klick. Danach muss man alles weiter selber verwalten. Und eben auch Updates vornehmen.
Es gibt einen Tipp, den ich generell geben möchte, wenn man sich technisch nicht so hundertprozentig auf der Höhe fühlt. Das hat gar nichts damit zu tun, dass man es nicht machen darf, aber generell eine Woche warten, bevor man das Update einspielt. Leute wie wir, die Serendipity sehr, sehr intensiv nutzen, die wissen, was zu tun ist, wenn mal irgendwas nicht funktioniert, oder die wissen auch, ihr Backup wieder einzuspielen. Aber wenn man wirklich einen Produktionsblock hat oder keinen Testblock hat, lohnt es sich, eine Woche zu warten und darauf zu warten, dass andere Leute die da finden, die vielleicht im Update noch drin sind. Wir hatten das ja. Ein oder andere Mal, dass eine Version herausgekommen ist und ein paar Tage später ist ein Sicherheitsfehler gefunden worden, der dann zu einem weiteren Release geführt hat.
Ich wollte gerade sagen, es kam schon vor, dass eine neue Version rauskam und dann hatten wir drei Tage später. Im übelsten Fall sind auch die Menschen, die so ein Blog-System verwalten, auch nur Menschen und machen Fehler. Und das kann vorkommen, dass da einfach irgendwas vergessen wurde und dann muss man ganz schnell einen neuen Release hinterher schieben. Grundsätzlich bestimmt richtig. Ich würde das davon ausnehmen wollen, wenn wirklich so ein sicherheitskritischer Release ist. Weil ich einfach der Meinung bin, Sicherheit geht da im Zweifelsfall
vor. Absolut deine Meinung, ja.
Andererseits sind die wirklich sicherheitskritischen, ich müsste nachgucken, ich habe es schon mal gemacht, glaube ich, auch für einen Podcast und habe festgestellt, dass das letzte sicherheitsrelevante Release wirklich schon recht lange her ist im Vergleich zu anderen Blocksystemen. Aber im Zweifelsfall, wie gesagt, wenn da irgendwas von sicherheitskritisch in der Ankündigung steht, dann nicht warten, sondern updaten.
Update auf die 1.6.2 war ein Sicherheitsrelease.
Was ich gesagt habe. Da wäre ich prompt. Ich glaube, ich habe das mal nachgeschlagen für die Ausgabe mit Garvin zur 1.6. Und da war es, glaube ich, dass schon sehr lange nichts mehr sicherheitskritisch war. Man muss auch dazu sagen, vielleicht am Rande, dass solche Sicherheitsgeschichten nicht immer an uns in Anführungsstrichen liegen, sondern das kann auch einfach sein, dass irgendwie ein Fehler in PHP gefunden wurde, der irgendwie auf den irgendwie reagiert werden muss oder sowas. Auch oft so, dass diese Sicherheitsgeschichten von dem Stefan Esser reingereicht werden. Das ist ein, der verdient, glaube ich, sein Geld damit, Fehler in PHP zu finden, ganz vereinfacht gesagt. Den Namen liest man jedenfalls öfter, wenn es da irgendwie Sicherheitslücken entdeckt wurden.
Na, irgendwann war es mal auch ein externer Editor, der quasi nur eingebunden wird in Serendipity, der auch eine Sicherheitslücke hatte.
Das stimmt.
Gut. Kommen wir zu der spannenden Frage, die mich natürlich auch sehr interessiert, obwohl ich mit meinem Hoster recht zufrieden bin. Hey.
Schön.
Oder gibt es noch was zum Thema Update und Backup?
Ja, wir haben im Prinzip noch nicht erklärt, wie man so ein Update eigentlich macht.
Aha. Kann man das in 2 Minuten?
Das kann man mit 2 Minuten, ja.
Ich schaue ja nur ein bisschen auf die Zeit, ja, sodass wir vielleicht schaffen, unter 2 Stunden im zu Prinzip bleiben, damit sich nicht ein paar Leute aufregen.
Im Prinzip ist es ja wirklich einfach. Man geht auf s9y.org, holt sich die neue aktuelle Version ab, lädt sie also herunter, entpackt sie. Und alles, was man da entpackt hat, schmeißt man im Zweifelsfall, nachdem man ein Update gemacht hat, ein Backup gemacht hat per FTP oder wenn man hat per SSH auf seinen Webserver und überschreibt dabei die existierenden Dateien. Dann ruft man noch einmal die Verwaltungsoberfläche auf, loggt sich ein und soll das Update normalerweise gelaufen sein. Ich hoffe, das waren unter 2 Minuten jetzt.
War schon das Einzige, was einem passieren kann, wenn man sagt, alles überschreiben, auch Verzeichnisse, dass er dann quasi ein leeres Upload-Verzeichnis dann auf einmal drauf hat. Das ist mir einmal passiert.
Ups, das habe ich noch nicht gehabt. Worauf ich immer gerne hinweise, ist, mittlerweile sollten FTP-Programme das alleine können, aber es gibt einen Unterschied, ob man, das kann Dirk vielleicht erklären, obwohl ich nicht weiß, ob man es erklären müsste, aber es gibt einen Unterschied, ob man Textdateien oder Binärdateien hochlädt. Binärdateien sind zum Beispiel Grafiken. Das sollten aber FTP-Clients mittlerweile eigentlich automatisch handhaben. Und man muss noch aufpassen, bei bestimmten FTP-Clients ist es so, dass die standardmäßig versuchen, einen Upload fortzusetzen, anstatt ihn zu überschreiben. Das kann ich technisch leider nicht besser erklären. Da kann es aber eben vorkommen, dass dabei was schief geht. Im Zweifelsfall lädt man es dann aber einfach nochmal hoch. Und dann geht's auch.
In Textdateien und Binärdateien ist ein Überbleibsel von AnnoTuck, wenn man so will. Würde ich heute gar nicht mehr so drüber nachdenken wollen. Was man überlegen könnte, ist, wenn man ein häufig besuchtes Blog hat, ist, dass man per htaccess erstmal das Blog für Zugriffe von außen sperrt, bevor man anfängt hochzuladen, und danach das wieder freischaltet, wenn man alles hoch.
Ja, das kann man eben mit der htaccess auch machen, dass man eben, wobei das eventuell über eine zweite Datei mit diesem lustigen Punkt geht, die dann HT-Password heißt. Das würde dann heißen, und das muss man ja auch, glaube ich, machen, sonst kommt man selbst nicht drauf, dann ist im Prinzip für jeden Besucher die Seite erstmal gesperrt und mit einem Passwort käme man eben trotzdem drauf, um beispielsweise sich eben einzuloggen, um die Installation abzuschließen.
Genau.
Aber dann kann man eben im Prinzip ganz in Ruhe hinter den Kulissen updaten. Oder man macht es auch gern genommen einfach nachts, wenn nichts los ist.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das reicht, um ein Update zu erklären, aber im Prinzip, das ist ja immer das, wenn Leute fragen, wie mache ich eigentlich ein Update, im Prinzip ist es total einfach.
Drüber kopieren, aufrufen, fertig, genau. Ja.
Haben wir mittlerweile, ja, das weiß ich gar nicht, haben wir mittlerweile ein Plugin, was das Update aus der Verwaltungsoberfläche heraus macht?
Wir haben was. Wie gut aber das wieder funktioniert, traue ich mir auch nicht zu sagen, weil ich es noch nie ausprobiert habe.
Ganz genauso. Ich benutze es selber nicht, aber ich weiß, dass da jemand dran saß, weil das halt auch viele Systeme haben. Ne? Also das berühmte WordPress oder auch PWK von erwähnt, die haben das, dass man dann auch in der Verwaltungsoberfläche einen Hinweis bekommt, hallo, neue Version bitte aktualisieren und da klickt man dann drauf und dann läuft das alles von selbst, wenn der Webspace es denn zulässt.
Genau. Aber wie gesagt, keine eigene Erfahrung.
Das Update-Plugin ist noch in der Beta-Phase. Ich würde da auch nicht drauf vertrauen.
Ja.
Ups. Okay.
Telefon.
Okay, da ruft jemand Matthias an. Das sieht, wir sind voll live drauf. Dann würde ich sagen, dann probieren wir es noch einmal auf die Frage, wenn ich einen Hoster neu wählen möchte, worauf kommt es an? Wir haben da ein paar Dinge schon aufgezählt, oder die kann man, glaube ich, eher auch von dir, Dirk. Magst du mal anfangen mit den sogenannten harten Faktoren? Supportzeiten ist sicherlich ein sehr spannendes Thema, weil natürlich, sage ich mal, wenn man da hockt und irgendwie draufkommt, irgendwas funktioniert nicht, möchte man natürlich noch so schnell wie möglich eine Lösung finden.
Es gibt Provider, die bieten Support am Wochenende an, es gibt Provider, die bieten 24/7 Support an, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Wenn man das braucht, zahlt man das in der Regel auch. Also das ist eine Sache, die in der Regel auch relativ teuer ist. Wenn man sagt, ich bin damit einverstanden, wenn mir zu normalen Bürozeiten geholfen wird, dann kann es günstiger werden.
Also ich kenne auch Provider, die sozusagen also einen Prime, also einen bevorzugten Support anbieten, wenn man eben einen gewissen Aufpreis zahlt oder in einer etwas höherwertigen, sozusagen also etwas größere Pakete bei ihnen ankauft. Auch das gibt's, aber eben, das muss man wissen, ob man sich das einem bedeutsam
wichtig ist. Provider, die sagen ganz einfach, hier, der normale Support während Bürozeiten ist im Preis inbegriffen. Willst du außerhalb der Bürozeiten Support haben, hast du hier eine Notrufnummer, da koste ich jede Viertelstunde 20 Euro.
Hm. Gut, aber das denke mal, das müsste ein guter Provider auf alle Fälle auf seiner Seite einfach gut darstellen, welche Supportzeiten und was mit welchen Kosten da verbunden ist. Kosten, Preis ist Moment. Natürlich auch eine Frage. Ja,
weiß ich jetzt nicht, weil ich kurz weg war und jetzt jeder Hörer des Podcasts meinen Handy-Klingelton kennt und ich den größten Fehler aller Zeiten begangen und nicht, wie Podcast-Mutti Susanne es immer gefordert hat, das Handy leise gestellt habe.
Das macht nichts, weil jetzt kennen wir nicht nur den Zip, sondern jetzt kennen wir auch dein Handy. Also langsam lernen wir deine Accessoires kennen.
Kann man es vermutlich auch nicht.
Nein, das wäre ich auch nicht. Das werde ich auch nicht. Das gehört
dazu. Hattet ihr gesprochen über eventuell Unterschied zwischen E-Mail-Support und Telefonsupport, weil es durchaus Hoster gibt, bei denen E-Mail-Support zu ganz anderen Zeiten möglich ist und meistens nichts kostet?
Ja. Also wir haben gesagt, dass es manchmal eine Hotline gibt auch, ja. Aber es wird auch immer nicht alles für dich.
Ich würde übrigens immer Support per E-Mail kontaktieren, weil ich glaube, dass die meisten Support-Menschen lieber Mails schreiben als telefonieren. Aber das ist mehr so eine...
Glaube ich auch. Und vor allem kann man auch Informationen anhängen an eine E-Mail. Das kann man wenn man so eine Konfigurationsdatei vorlesen muss, dann wird das sehr, sehr schnell sehr komisch.
Ja. Gut, wir waren jetzt dann schon bei der Frage des Preises eines... Webspace, eines eigenen Servers, wie auch immer. Da habt ihr so schön in Klammer dazu geschrieben, es gibt einen Unterschied zwischen billig und günstig.
Ja, nie das Billigste nehmen. Nie. Das habe ich am Anfang meiner Eigenhosting-Karriere gemacht und da sind mir gleich zwei von diesen Kampfpreis-Hostern nacheinander in kürzester Zeit pleite gegangen, weil sie sich nämlich mit ihrer Mischkalkulation vertan hatten. Deswegen würde ich raten, nie den ganz billigen nehmen.
Genau. Und wenn man sich jetzt an einen Webspace-Provider überlegt, wenn man den billigsten nimmt, dann ist es wahrscheinlich so, dass man mit hunderten anderer Leute auf dem gleichen Server unterwegs ist, relativ wahrscheinlich, dass man zwischenzeitlich mal Performance-Probleme bekommen kann. Und noch viel wahrscheinlicher, wenn der sehr, sehr viele Kunden hat, dass man einer von vielen Hunderten ist und dass man eigentlich nur Support von der Stange bekommt. Man keinen Support bekommt, der individuell auf einen zugeht. Von daher billig und günstig bitte ich da in jedem Fall zu unterscheiden.
Vielleicht können wir so grob sagen, was ein Standard-Webhosting-Paket kosten darf, mit dem man einen Blog sinnvoll betreiben kann. Ich werfe mal in die Runde so 3-5 Euro. Tendenz eher zu 5, würde ich sagen. Das ist so das, was man mindestens anlegen muss im Monat.
Kein Widerspruch.
Auch von mir kein Widerspruch.
Mensch, ich kann es jetzt nicht in Franken umrechnen, aber dürfte dann ein bisschen...
6 Franken. Also in der Schweiz gelten sowieso nochmal andere Preise, das liegt am gestiegenen Lohnniveau oder höheren Lohnniveau hier. Aber ich glaube, 5 Euro ist wirklich ein guter.
Ja. das ist auch was, was man, wie in unserer letzten Folge erörtert, durchaus auch in kleineren Blogs mit Werbung reinholen kann, wenn es dann ganz eng wird. Aber das sollte einem so ein Hobbyblog auch wert sein, denke ich.
In der Regel bekommt man dazu auch noch Mails und man kann dann seine eigene Domain haben und hat seine eigene Mail-Domain. Das ist ja in der Regel nicht nur der Webspace.
Ja, das ist auch übrigens wirklich der große, große Vorteil von diesen Webspace-Paketen, dass eben meistens mindestens eine Domain mit drin ist. Und wer schon mal eine Domain separat womöglich bei der DENIC registriert hat, weiß, dass das viel teurer ist.
Ja, dann kommen wir zur Frage des Standortes. Ich nehme an, es geht hier um den Standort sozusagen des Servers oder des Hosters. Ja, aber so, das nicht immer das Gleiche sein muss, oder?
Ja, sowohl als auch. Also der Standort ist zum einen physikalisch interessant, weil wenn man einen Webspace in Amerika mietet, so dass wenn man seine Hauptleser in Europa hat, dass die eine relativ lange Verbindung dahin haben, was sich schon in einigen Potenzen von 10 dann tatsächlich in den Zugriffszeiten auswirken kann. Wenn man normalerweise 10 Millisekunden zum Server hat, hat man da vielleicht 100 Millisekunden. Aber was noch viel entscheidender ist, ist, es dann kann ein anderes Rechtssystem zugrunde liegen haben. Und Datenschutz in Amerika ist ein anderer als Datenschutz in Mitteleuropa. Von daher wäre das auch eine Überlegung wert, wo man seine Daten überhaupt hinlegt.
Wobei es ja nicht heißen muss, dass wenn ich einen Provider in Deutschland mir nehme, dass unbedingt der Server auch in Deutschland steht, oder?
Die meisten haben auf ihrer Webseite angegeben, wo die Server zu finden.
Aber das sollte man auf alle Fälle nachschauen, wenn das für einen eine wichtige Frage ist.
Ich wüsste aus dem Stand ehrlich gesagt keinen von den größeren. Andererseits gucke ich das auch nicht täglich nach, aber ich glaube, das ist meistens so, dass der Firmenstandort auch der Serverstandort ist.
Ich weiß, dass Hetzner zum Beispiel als einer der großen Rechenzentrumsbetreiber, dass die Rechenzentren über den ganzen Globus verteilt haben.
Okay. Interessant
dabei ist, und das sollte man nicht außer Acht lassen, ich bin jetzt vor 5 Jahren in die Schweiz ausgewandert. Für mich gilt das Schweizer und das deutsche Rechtssystem. Mein Server steht in Deutschland, das heißt nach deutschem Recht impressumspflichtig, nach Schweizer Recht dann auch noch verklagbar, wenn sich das unterscheidet.
Man kann dir also gleich mehrfach ans Bein pinken.
Ja, wobei die Deutschen da ein bisschen härter sind. Da bin ich in der Schweiz schon auf der sicheren Seite. Aber die Rechtssysteme können natürlich auch weit auseinander liegen.
Gut, Erreichbarkeit von potenziellen
Kunden? Das ist das, was ich gerade mit den Millisekunden meinte, dass sich das schon auswirken kann, wenn der Server weit weg steht.
Gut, auch ein schöner Punkt, weil das auch wieder für mich persönlich mal ein Grund war, den Anbieter zu wechseln, ist Shell-Zugriff. Erklärst du dir kurz, was eigentlich Shell-Zugriff ist?
Shell-Zugriff ist eigentlich das, dass man eine Konsole auf dem Server bekommt, wo man mit Konsolenbefehlen seine Dateien verwalten kann. Im Vergleich zu dem, was wir gerade mit dem Hochladen gesagt haben, ist sagen, beim Shell-Zugriff kann ich zum Beispiel die gepackte Datei auf dem Webserver hochladen, dann lädt man nur eine Datei hoch, kann sie dort auspacken und im Gegensatz zu dem, dass wenn man nur FTP-Zugriff auf den Server hat, dass man jede einzelne Datei übertragen muss, was schon relativ lange dauern kann.
Vielleicht kurz zur Erklärung für die Windows- und OSX-Nutzer unter uns ohne Linux-Vergangenheit. Shell oder Konsole heißt zum Beispiel unter OS X heißt es Terminal. Und Eingabeaufforderung war das, glaube ich, unter Windows. Ne? Wobei die hartgesottenen Admins sagen, die Eingabeaufforderung hat nichts mit einer Shell zu tun, aber das ist ein anderes Thema.
Genau.
Es ist auch so, dass wenn man so ein bisschen, wie ich zum Beispiel als langer Linux-Nutzer, wenn man so ein bisschen Ahnung von dem ganzen Shell- und Administrationszeug hat, aber nicht genug, um sich einen Root-Server zuzutrauen, kann so ein Shell-Zugriff per SSH vieles beschleunigen. Also gerade so Geschichten wie irgendwie Rechte umstellen, das geht eigentlich per Shell-Verbindung erheblich schneller als über so ein Web-Interface vom Hoster. Oder auch Backup-Geschichten kann man ja auch durchaus über die Shell machen mit ist das R-Sync, ja, ne? Das sind auch Sachen, die einfach mitunter für begeisterte Tastaturnutzer dann über eine Shell-Verbindung viel, viel schneller gehen als über irgendwelche grafischen Interfaces.
Weil es da wirklich noch schneller ist, die Datei. Ich glaube, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Man kann ja direkt auch auf dem entfernten Server die Datei runterladen, muss sie dann noch nicht mal mehr hochladen und dann dort auspacken. Also es gibt einige Vorteile, wenn man weiß, wie mit dem Shell-Zugriff doch Zeit zu sparen.
Also grundsätzlich kann man aber, glaube ich, sagen, wer einmal per SSH auf einem Server eingeloggt war, dann auf diesem Server die aktuelle Serendipity-Version direkt von s9y.org rübergeholt hat, der möchte das nie wieder per FTP machen. Das ist wirklich brutal schnell.
Ich nehme dich beim Wort und werde es mal probieren.
Gut. Weiche Faktoren.
Ich habe die Faktoren harte und weiche Faktoren genannt, weil die harten Faktoren sind die, die auf der Webseite zum Beispiel zu finden sind, wo man dann auch sagen kann, ich mache hier eine Plus-Minus-Liste und kann anhand dessen auswählen, was an technischen Faktoren für eine Rolle spielen. Weiche Faktoren sind die, die nicht primär was mit dem Webangebot zu tun haben, sondern vielmehr mit dem Drumherum. Und für mich war zum Beispiel ein Grund, einen Provider zu wechseln, das ist das soziale Engagement des Providers, dass der sich halt in Open-Source-Projekte engagiert und da auch ein bisschen mithilft.
Ja, Umweltverträglichkeit ist was ich von vielen Leuten höre, die sagen, wir gucken schon darauf, ob zum Beispiel wo zum Beispiel das Rechenzentrum des Providers seinen Strom herkriegt. Das war jetzt auch gerade, als da in Fukushima das Unglück im Atomkraftwerk war, da gab es viele Leute, die hinterher gesagt haben, hat unser Webhoster eigentlich grünen Strom im Rechenzentrum? Was relativ viele Hoster mittlerweile auch tatsächlich haben.
Da war noch ein Werbeargument und geworden, genau.
Ja. Größe des Unternehmens ist auch so eine Sache, wobei man das oft gar nicht so weiß. Ich weiß es bei meinem Webhoster, das sind, glaube ich, mittlerweile 4 Leute oder 5. Aber da gibt es natürlich auch andere Größenordnungen.
Das haben wir gerade schon kurz angesprochen, wenn man einer von mehreren tausend Kunden ist. Also ich meine das tatsächlich auf Kundenbasis bemessen.
Ach so.
Wenn man einer von mehreren tausend Kunden ist, dann ist es ganz klar, dass man da nach festen Prozeduren seine Unterstützung bekommt und das nicht mehr individuell auf einen eingeht.
Siehste, da hatte ich doch gedacht, du meinst die Anzahl der Mitarbeiter, was sicherlich genauso gut auch die Supportgeschwindigkeit beeinflussen kann, aber meiner Erfahrung nach nicht muss.
Kommt natürlich darauf an, wenn eine Firma von vier Personen mehrere 10.000 Kunden hat, dann hat das auch was. Verstehst, was ich meine, ne? Also wenn sage ich mal, 1% aller Kunden mal einen Supportauftrag hat, kann man sich ausrechnen, wie viele Supportaufträge da pro Tag einpassen und dass die Leute das betreiben müssen, macht schon relativ schwierig.
Ja, Größe des Unternehmens sind ja eigentlich zwei Variablen und die beeinflussen sich gegenseitig. Exakt. Gut. Dann haben wir noch so einen speziellen Punkt, der besagt, man kann eben, glaube ich, Dirk geschrieben, DNS und eventuell Nameserver beim anderen Provider hosten. Das kann ganz praktisch sein und ist auch ganz lustig, weil es dann zum nächsten Punkt irgendwie passt. Die Domain zum Beispiel auch einfach beim anderen Unternehmen zu registrieren. Das sind dann die sogenannten Domain-Registrare. Das kann sehr praktisch sein, wenn man mal den Webhoster wechseln muss. Weil man dann nämlich sich den Umzug der Domain ersparen kann. Die wird dann einfach auf den neuen Webspace umgeleitet. Das kann ich jetzt technisch nicht viel besser erklären, aber man muss sich das eben so vorstellen, dass der Domainregistrar ist praktisch das Telefonbuch. Und das Telefonbuch sagt, also das Internet-Telefonbuch sagt im Prinzip, die Daten zu der Domain blablub.de, die liegen da und da auf diesem Server mit der und der IP-Adresse. Und das ist eben, wenn man die Domain beim Hoster registriert hat, dann muss man sie eben im Fall eines Hosterwechsels logischerweise auch mit wechseln und dann kann eine Ausfallzeit entstehen und die kann man sich sparen, wenn man die separat registriert, oder meintest du mit DNS und Nameserver ganz
was anderes? Nein, du bist genau richtig. Hintergrund dessen war einfach, dass es früher sehr, sehr schlechter Brauch war, dass wenn man im Streit sich von seinem alten Provider getrennt hat, dass der einfach den Daten nicht freigegeben hat. dass man seine eigene Domain einfach nicht ohne weiteres übernehmen konnte. Hat dann Antwortzeiten von 2 Wochen oder 4 Wochen gehabt.
Vielleicht erklären wir dazu passend auch direkt mal, was eigentlich passiert, wenn man den Hoster wechselt. Weil das steht eh als nächstes auf dem Zettel. Das ist der sogenannte KK-Antrag. Ich weiß gar nicht, was KK heißt, fällt mir gerade ein.
Konnektivitätskoordination nennt, heißt das tatsächlich.
Siehst du, der Fachmann weiß es. Also, ich habe dazu geschrieben, keine Angst vor dem Hosterwechsel, weil tatsächlich, wie Dirk gerade schon angedeutet hat, das mittlerweile viel weniger umständlich ist als noch vor ein paar Jahren. Also auch nicht nur, was diese Antwortzeiten angeht, sondern auch das ganze Prozedere, weil ich erinnere mich noch an Zeiten, da musste man so einen Hosterwechsel grundsätzlich per Fax machen. Und das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Also zumindest bei den, kann mich da nicht für jeden verbürgen, aber bei den meisten Hostern kriegt man, glaube ich, einfach diesen sogenannten Auth Code, der also im Prinzip einem bestätigt, ja, ich bin berechtigt, diese Domain umzuziehen. Und nur um die geht es lustigerweise. Den kriegt man mittlerweile, glaube ich, fast immer per E-Mail übermittelt. Und auch auf einfache Anfrage und nicht eben per Fax angefragt mit Ausweiskopie im Fax und was es da früher alles für lustige Dinge gab.
Gefahr besteht.
Und
Gefahr ja, besteht ja, wenn man den Provider wechselt, dann ist die Wechseln, also zwischen dem alten und dem neuen Provider, ist die Domain ja kurz in der Schwebe. Und jetzt könnte ja ein findiger Geschäftsmann sagen, ich versuche immer wieder Domains zu bekommen. Das hat mal vor ein paar Jahren jemand mit Google gemacht. Da war die Google-Domain mal bei jemand anderem, die Google.com-Domain. Und deswegen gibt es einen Auth-Code, der einfach dem sagt, dass der neue Provider übermittelt den Auth-Code an den alten Provider und sagt damit, ich bin berechtigt, diese Domain zu übernehmen.
Wobei es sein kann, das weiß ich gerade gar nicht, weil ich es lange nicht mehr gemacht habe. Es ist ja auch denkbar, dass eine Domain durchaus bewusst den Inhaber wechselt. Und dann kann es sogar sein, dass man es nach wie vor per Fax machen muss. Das weiß ich gerade gar nicht. Möglicherweise geht aber auch das mittlerweile per Auth-Code.
Hatte ich gerade erst. Okay. Kuckler und ich, wir haben einen Blog namens adminstories.de eine Zeit lang gemacht. Das haben wir aufgegeben und eine Supportfirma in Berlin wollte die Domain übernehmen. Wir haben von mir den Auth-Code bekommen und konnten damit auch einfach die Domain.
Gut, und im Prinzip ist es wirklich ansonsten, es ist ein bisschen wie ein Backup. Ne? Also man muss halt seine Daten sichern, die noch bei dem Provider liegen. Unbedingt dran denken, Datenbanken mitzusichern, unbedingt dran denken, irgendwie E-Mail zu sichern, wenn die dann auch über den eigenen Webspace läuft. Und dann, ja.
Ja, guter Punkt. Ich wollte dich nur unterstützen.
Okay. Ja, und dann im Prinzip Domain umziehen und alles beim neuen Anbieter wieder aufspielen. Und dann war es das im Grunde schon mit so einem KK-Antrag. Es kann, wie gesagt, immer noch Ausfallzeiten geben beim Domainumzug. Das liegt daran, dass sich die DNS-Server abgleichen müssen.
Genau.
Erzählst du kurz, was das ist?
Wie du gerade schon gesagt hast, sind die DNS-Server im Endeffekt nichts anderes als das Telefonbuch des Internets. Lösen das, was wir als Domainnamen kennen, gegen IP-Adressen auf. Also auch gesagt wird, wenn ich die www.s9ycamp.info aufrufen möchte, welche IP-Adresse dahinter steckt. Daten werden gecached von Nameservern. Es gibt einen Parameter, der sagt, wie lange sie gecached werden dürfen. Der steht in der Regel auf einem Tag. Das heißt, dass wenn euer Provider, mit dem ihr ins Internet geht, euer Zugangsprovider, das erste Mal diese Domain aufruft, dann wird da halt, das ist der Domainname und die IP-Adresse und diese Daten behalte ich jetzt einen Tag. Da brauche ich einen Tag lang nicht nochmal nachgucken, ob sich da was geändert hat. Genau dieser Tag ist das, was der das Problem macht, wenn man den Provider wechselt.
Dazu sollte man kleiner sagen, diese Nameserver, da gibt es nicht nur 2, 3 davon, sondern erheblich mehr und das weltweit. Und die gleichen sich halt auch untereinander ab. Also die machen sozusagen stille Post mit der neuen Zuordnung. Und das ist eben auch das, was mal mehr und mal weniger dauern kann. Mir hat der schon erwähnte Markus Hagge mal erzählt von einem ganz utopischen Konstrukt eines Kunden, der irgendwo in Schwarzafrika saß, ich glaube in Namibia. Und da lief ein Nameserver im Land, der war noch per Dial-Up-Verbindung und 56K-Modem angebunden. Und der war nur alle 2 Wochen online. Und deswegen dauerte es eben da dann mal ausnahmsweise 2 Wochen, bis der Nameserver sich aktualisiert hatte, weil der halt einfach keine Internetverbindung hatte. Wobei ich mich bis heute frage, was eigentlich ein Nameserver ohne Internetverbindung soll, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte.
Wenn man heutzutage einen Providerwechsel vornimmt, dann ist es meistens so, dass die Provider das auf 5 Minuten runterregeln, sodass das keine gibt.
Ja.
Aber also, wenn es halt nicht gemacht wird, dann steht man schon mal einen Tag als Nutzer im Regen.
Ja, man sagt immer so als Faustregel, 24 bis 72 Stunden wird gerne genannt. Mhm. Ich habe schon erlebt, also 12 Stunden ist schon relativ üblich. Ich habe schon erlebt, dass es kommt auch immer auf den Zugangsprovider zum Internet an. Ich habe auch schon erlebt, dass das nach ein paar Stunden geklärt war, wie du gerade sagtest, das ist.
Ich habe den DNS-Server, den ich verwalte, den habe ich standardmäßig auf einen Tag stehen und wenn ich was mit der Domain mache, stelle ich das auf 5 Minuten.
Ja.
Genau.
Gut. Dann wolltet ihr noch ein bisschen Werbung betreiben. Unbezahlte.
Wobei ich finde, ich muss meine gar nicht lang machen, weil wir haben meine schon ein paar Mal angesprochen hier. Das sind eben die Jungs von Überspace, die so ein bisschen ein Twitter-Ding machen aus V-Server und Webhosting. Das heißt, man hat da Shell-Zugriff und man darf da, wie man auf der überspace.de-Seite in der Doku sieht, auch ein paar Sachen, die bei anderen Webhostern nicht gehen. Und sie benutzen auch das Fast-CGI, was Dirk vorhin ansprach. Weiß ich nicht, ob das standardmäßig läuft, ist aber definitiv möglich. Und sie haben eben ein Apache-Modul laufen. Das nennt sich SUEXEC. Und ich kann es technisch wieder nicht gut erklären, aber es sorgt dafür, dass diese ganze Berechtigungsproblematik keine große Rolle spielt.
Im Endeffekt läuft der Webserver-Prozess als dein User.
Das ist genau. Deswegen kann ich im Prinzip in meinem Webspace alles, aber es ist trotzdem serverseitig kein Rechteproblem und das ist sehr angenehm. Damit geht eben dann auch so ein Quatsch wie ein Click-Updates aus der Verwaltungsoberfläche, es geht völlig problemlos. Und es ist bestimmt nicht der richtige Webhoster für jedermann, weil man ein bisschen schon technisches Wissen braucht, um es zu genießen, aber es ist generell hoch empfehlenswert.
Ich möchte vielleicht nur kurz ergänzen, weil ich Überspace auch schon ein bisschen ausprobiert habe. Also auch jemand, der nur ein wenig Einblick in ein paar Dinge halt wie FTP mal macht und so weiter und da und dort ein bisschen was weiß. Sie geben einem sehr viel Hilfestellung auf der Website schon allein, also abgesehen vom Support, aber auf der Website. Das heißt, auch ich konnte mich dann quasi mit dem Terminal durchaus schon ein bisschen zurechtfinden und ein paar Dinge installieren und ausprobieren. Allein schon aufgrund sozusagen man muss nicht sozusagen der absolute Freak sein, damit man mal dort einmal was ausprobieren
ist kann. Ist übrigens auch noch Richtung. Ein Auswahlkriterium für Hoster, schießt mir gerade so durch den Kopf, ist einfach beim Hoster vorhanden Dokumentation. Bei Überspace gibt es also ein Wiki, das viel, viel Dokumentation anbietet zum Webspace, zu Programmen, die man auf diesem Webspace installieren kann und weit, weit darüber hinaus bis hin aufs Terminal. Und das setzt sich bei denen halt auch in den Support-Mails fest oder fort. Und das ist das, was ich sehr großartig immer finde. Erstens ist der Mail-Support dort wahnsinnig schnell. Zweitens ist er quasi rund um die Uhr erreichbar und dabei auch noch relativ schnell. Also da wird selbst nachts um 3 irgendwie noch schnell auf eine Mail reagiert. Und sie erzählen eigentlich in jeder Antwort per E-Mail auf Support-Anfragen viel, viel mehr, als man eigentlich gefragt hat. In der Hoffnung, dass man es nicht nochmal fragt. Klar, aber ist schon mehr, als ich es von anderen Providern kenne. Und deswegen bin ich ein großer Fan, wie mittlerweile relativ viele Serendipity-Nutzer und der Dirk ist ein Fan von Manitou.
Genau. Also ich war früher bei einem Massen-Server-Provider und dem bin ich zu Manitou gewechselt aus den genannten weichen Faktoren. Manitou unterstützt also Radio Tux mit einem Root-Server, Manitou Ruhestrom, sind anderweitig noch sozial engagiert und was dazu kommt als Serendipity-Nutzer, der hostblogger.de, das ist der Chef von Manitou, der benutzt seit Urzeiten einen Serendipity-Blog. Das macht alles zusammen und ich habe auch schon Kontakt zum Chef gehabt. Man kommt also mit den Leuten auch direkt ins Gespräch und es wird nicht als Nummer betrachtet, sondern individuell unterstützt.
Fein. Ich nehme da für mich jetzt noch mit, abgesehen von jetzt Manitou jetzt kennengelernt zu haben, vielleicht was du vorhin gesagt hast, Matthias, dass man sich vielleicht bei der Wahl eines Providers sich wirklich einmal auf der Website von ihm ein bisschen umschauen sollte, mal anschauen sollte, was gibt's dort für Dokumentation, was gibt's überhaupt für Informationen rundherum, und wie offen agiert eigentlich so ein Provider auf seiner eigenen Website rund um das Thema. Ich denke mal, das mag einem vielleicht auch ein bisschen ein Gefühl dafür geben, wie man dann vielleicht auch anderweitig dann auch supportmäßig angesprochen
was
wird.
Was natürlich bei Überspace auch eine Rolle gespielt hat, sind zwei andere Dinge, die man jetzt nicht unbedingt als Auswahlkriterium ernst nehmen muss. Einerseits haben die halt so eine coole Webseite mit so einem comicartigen Logo. Das finden, glaube ich, relativ viele Leute toll. Das finde ich zum Beispiel nicht unbedingt ein Auswahlkriterium. Und sie haben halt dieses ganz spannende Preismodell, dass sie also lediglich einen Mindestpreis festlegen, den man zahlen muss. Und dazu sagen, wenn es dir mehr wert ist, zahl bitte mehr. Wenn du dir nicht mehr leisten kannst, ist es okay, wenn du den Mindestpreis zahlst.
Und sie erklären nämlich auch aber recht gut und denke mal, das ist gut, prinzipiell mal zu lesen, was denn so für Kosten als Provider für einen auftauchen. Und ich denke mal, das kann man sich durchaus mal lesen, um auch ein bisschen mal die andere Seite gesehen oder gelesen zu haben.
Das ist total lesenswert. Das finde ich auch immer spannend, wenn Webhoster sowas machen. Halt auch so Geschichten wie irgendwie, wo steht unser Rechenzentrum? Läuft es mit grünem Strom? Welche Leistungsdaten haben unsere Server? Auch dieses, wie viele Kunden sind auf einem Server, sind schon Daten, die ich gerne bei Webhostern sehe auf der Homepage. Es ist nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium, aber es ist nett, wenn man das auf der Webseite sieht. Jetzt habe ich Homepage gesagt, eben der Hooker.
Aber das machen sehr wenige tatsächlich. Das muss man auch gleich dazu sagen.
Das ist schon richtig, das macht nicht jeder. Aber so ein Chef, der mit Serendipity blockt, ist natürlich auch irgendwie eine klasse Sache.
Ja, den muss man natürlich besonders hervorheben, ja. Gut, ich glaube, wir sind jetzt am Schluss. Sind wir am Schluss?
Ich muss noch ein Sprüchchen aufsagen, aber es hat vielleicht noch zwei, drei Sätze Zeit.
Ja, ich hätte nur was aber jetzt nicht direkt sozusagen technisch zu tun hat. Das kann nach deinem Sprüchlein noch folgen, wenn du möchtest. Mach
Sprüchlein schnell. Es sei denn, Dirk hatte noch was.
Nee, ich habe tatsächlich, vielleicht noch zu sagen wäre, dass es Provider gibt, die kostenlose Internetseiten anbieten, um sich mit der Materie zu vertraut zu machen, ist das auch eine gute Alternative. Um dauerhaft was zu machen, würde ich davon abraten.
Oder auch um mal schnell was zu testen. Mhm. Also beispielsweise für den Serendipity Infocamp Podcast mal eben einen Blog installieren will, um nochmal zu gucken, wie das eigentlich ging, dann kann man das mal machen.
Genau.
Das hat der Dirk nämlich gemacht. Gut. Wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, wenn ihr nochmal wissen wollt, welche Webhoster wir noch so empfehlen können, wenn ihr, keine Ahnung, uns mitteilen wollt, dass ihr einen Root-Server aufsetzen wollt, obwohl ihr keine Ahnung von Linux habt und dazu unseren Segen möchtet, den ihr von mir zumindest und von Dirk wahrscheinlich auch nicht kriegen werdet, dann schreibt uns in den Kommentaren im SNY-Infocamp-Blog oder über das Kontaktformular im SNY-Infocamp oder über den offiziellen Twitter-Account des SNY-Infocamp oder über meinen Twitter-Account oder Roberts Twitter-Accounts. Dirk benutzt seinen Twitter-Account, glaube ich, nur noch zum Ankündigen von Blog-Einträgen. Den lasst ihr bitte in Ruhe. Und ansonsten haben wir, glaube ich, immer noch keine Facebook- und immer noch keine Google-Plus-Seite. Es wäre nach wie vor nett, wenn sich mal eine Dame...
Wir haben eine
Google-Plus, ja, benutzt eh keiner, egal.
Ich schon.
Das stimmt. Es wäre nach wie vor... Ihr unterbrecht mich in meinem Flow meines Sprüchleins. Das finde ich nicht gut. Es wäre nach wie vor großartig, wenn sich eine Hörerin zu Wort melden würde oder wir mal einen Audiokommentar bekommen würden. Und es wäre nach wie vor toll, wenn ihr uns Themenvorschläge schicken würdet. Wir haben nämlich jetzt, glaube ich, akut gerade keine Themen mehr, was uns nicht davon abhalten wird, demnächst eine weitere Folge zu machen. Ich glaube, das war's. Habe ich was vergessen?
Ich glaube nicht.
Hattest du mal überlegt, Dieter Thomas Heck zu imitieren?
Nee, aber ich arbeite darauf hin. Ich könnte natürlich dieses Sprüchlein auch mal aufzeichnen und dann müsste Robert das reinschneiden. Aber
und schneller laufen lassen, genau.
Nein, das Nein, das muss immer live kommen, das gehört dazu, das ist wichtig. Wir können auch das Zippo als Soundfile reinbringen, aber das wäre ja auch nichts. Wir sind live und das ist gut und wichtig.
Was ihr nämlich alle nicht wisst, ist, dass Roman und ich neulich mal ein Google Plus Hangout getestet haben und da kann man jetzt irgendwelche Geräusche drin abspielen und dann da läuft der Robert völlig aus dem Ruder. Also das weiß ich nicht, ob wir das nochmal machen können.
Das war aber sehr fein, muss ich sagen. Also ja, ich hätte noch was ganz Spezielles, nämlich einen speziellen Gruß, den ich ausrichten möchte.
Natürlich.
Darf ich? Ach so, gut. Also ich grüße, also Grüße an den @EnoBigBenno. Ich finde es urleibernd, dass du unseren Podcast einfach hörst und deswegen nur, weil du sagst, dass du so gerne einen österreichischen Dialekt hörst. Dankeschön dafür.
Ich habe kein Wort verstanden, aber ich könnte
schon. Wunderbar, macht nichts. Wir hatten einen, ich hatte auf Twitter einen jemanden, den @EnoBigBenno, der unseren Podcast extra erwähnt hat und dann mit dem Hinweis Österreicher im Podcast und Link auf unserem Podcast und ich auf seine Rückfrage, was denn das heißen mag, dass er die Dialekte da unten so gerne hört. Jetzt habe ich ihm ein kleines Special versprochen und das habe ich hier mitgebracht. Also wer es nicht verstanden hat, ich habe nur gesagt, dass ich es sehr nett von ihm finde, dass er unseren Podcast
hört. Ich hoffe, dass nie jemand möchte, dass ich das mal auf Plattdeutsch mache, weil dann blamiere ich mich kolossal. Oh ja.
Also, wenn du wahrscheinlich einen echten Wiener fragst, wird auch jetzt mein Wiener Dialekt nicht so perfekt gewesen sein, aber vielleicht für einen Norddeutschen durchaus ausreichend. Wobei ich jetzt nicht weiß, woher der EnoBigBenno wirklich kommt, aber
das kann er dann ja in die Kommentare schreiben. Ehe das jetzt untergeht, sagen wir schon mal Danke an den Dirk, dass du da warst und dein Administratorwissen in unseren Podcast gesteckt hast.
Es gibt noch eine wichtige Sache zu sagen. Ihr nehmt am European Podcast Award teil und die Leute sollen doch bitte für euch stimmen.
Ja. Hey, das ist super. Also das ist super. Die Einführung heute und dann auch noch das Outro quasi mit der Werbung. Also wir werden dich wirklich jetzt als Moderator verwenden,
Dirk. Der Dirk bewirbt sich als Moderator. Starke Bewerbung. Genau. Grischer hat, glaube ich, noch eine Teilnahme Vorsprung. Da haben wir auch schon mal gesagt, den können wir eigentlich fast schon ins Team aufnehmen und
Wir können mal eine Folge machen mit Dirk, Grischer und der Gavin und wir beide kommen gar nicht vor. Das wäre mal. Genau, wir hören einfach nur zu. Das wäre fein. Das machen wir.
Wir wissen, wie gesagt, noch nicht, was wir beim nächsten Mal machen oder wer dann zu Gast ist. Wir gucken mal, was uns so einfällt. Mhm.
Also Vorschläge sind natürlich immer willkommen von unseren Hörern und Hörerinnen. Ja, und ansonsten bleibt mir nur mehr übrig, eigentlich zu sagen, herzlichen Dank, Dirk, fürs Teilnehmen. Ich habe zwar heute nicht viel gesagt, aber ich habe einiges dazugelernt und werde mir den Podcast gerne nochmals anhören, bei den Dingen, die ich vielleicht zweimal noch ein bisschen hören muss. Danke fürs Teilnehmen und auch liebe Grüße an den Matthias und an alle unsere Hörer und Hörerinnen. Auf Wiederhören,
genau, bis zum nächsten Mal. Der wird sehr lang, wenn man den nochmal hören möchte, so wie ich das sehe. Und deswegen machen wir jetzt Schluss, pusten das Lagerfeuer aus und ich sage Tschüss nach Wien und in die Schweiz.
Ciao, ciao.